Lernfragen für den Mai 2024, Leistungsnachweise Nummer 2. Ich hatte in der letzten Folge, nach der letzten Folge schon gesagt, dass ich damals mit Katja nur über Geisteswissenschaften reden konnte, weil wir beide ja Geisteswissenschaftler und Gesellschaftswissenschaftler sind. Und deswegen habe ich jetzt Frederik da. Hallo Frederik.
Guten Tag aus NRW.
Ja. Deine Kompetenz ist naturwissenschaftlich. Erzähl doch mal, was du lehrst.
Ja, so halb. Ich bin ja auch ein halber Geisteswissenschaftler mit Philosophie als zweites Fach. Aber ich habe mich bisher mehr in der Chemie getummelt und kann deswegen hier ein paar Dinge oder fühlte mich in der letzten Folge dazu aufgefordert, doch mich zu melden, um vielleicht ein bisschen die naturwissenschaftliche Seite heute zu beleuchten.
Genau. Wir hatten schon mal geredet, glaube ich, damals über Referendariat und Schule und so.
Genau, Folge 50, ein Gespräch über Bildung und Schule. Sehr allgemeines Gespräch.
Das werde ich hier einfach verlinken, aber das findet man auch. Ja, okay. Leistungsnachweise. Also du unterrichtest Chemie, das ist das mit den Atomen.
Genau.
Okay, weil also, ich sagen müsste, Physik ist auch, Philosophie ist auch das sagen. Mit den Atomen, ne?
Ja. Alles mit den Atomen. Und sowieso alle Wissenschaften in der Philosophie irgendwann begründet. Kleine Anekdote am Rande. Die bahnbrechende ist ein bisschen jetzt Nerdwissen, aber der Beginn der modernen Chemie mit der Publikation von Dalton so, 18 irgendwas oder war es 17? Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen blamiert auch. Egal. Ist auf jeden Fall in dem Journal mit dem Titel Philosophical Review oder so noch publiziert. Also selbst in der Neuzeit heißen die ganzen Zeitschriften, die wissenschaftlich sind, ja nochmal irgendwas mit Philosophie. Ja, deswegen passen die beiden Fächer auch so wunderschön zusammen.
Ja, die moderne Naturwissenschaft hat ja, also im Englischbereich ist es die Royal Society for Natural History und Philosophy und so. Ach ja, die guten alten Zeiten, wo Leute für die Wissenschaft noch gestorben sind, weil sie bei Einfrierversuchen von Hühnern sich eine Lungenentzündung geholt haben.
Ja, da gibt's so viele schöne Anekdoten, das riecht.
Das ist, bevor wir mit sinnvollen Dingen weitermachen, kennst du die Geschichte mit der Vakuumpumpe und dem Frosch?
Nee, Vakuum kenne ich so chemische Versuche, aber ja. Frosch ist ja jetzt eher biologisch.
Ja, die Royal Society hatte in ihren Anfangszeiten, dann hatten sie eine Vakuumpumpe. Ja. Also, was haben sie gemacht? Weil, ne, wir sind jetzt hier experimentell unterwegs.
Alles mal testen.
Ja, richtig, sie haben Frosch in die Vakuumpumpe gelegt, ja. Haben den Frosch vakuumiert und dann haben sie den Frosch beobachtet. Dann gibt es so ein längliches Dokument, wie sie halt einen getöteten Frosch betrachtet haben, dass er sich nicht mehr bewegt und so weiter. Also es ist sehr spannend, aber es ist halt die Frühzeit der Naturwissenschaft.
Genau, Trial and Error.
Ja, das ist, ich meine, ne, du kannst ja Sachen experimentell bestätigen, insofern ist das ja schön. Ja. Macht ihr in Chemie noch Experimente?
Im Unterricht schon, wenn es ganz guter Unterricht ist. Ich sehe, ich bin jetzt gerade, sage ich vielleicht auch einmal zur Transparenz, noch auf einer Stelle, auf einer Vertretungsstelle. Ich habe ja im November mein Referendariat beendet. Genau, das kann man ja auch vielleicht mal kurz sagen. Sehe auf dieser Vertretungsstelle, weil das eine Zweitbesetzung ist, ich also in der Regel die zweite Person im Raum immer bin und sich um die Kinder mit Förderschwerpunkt kümmere, sehe ich im Moment noch viel Unterricht von anderen Leuten. Mhm. Das ist ziemlich cool, weil ich da viel noch mitnehme, schlechte Dinge sehe, gute Dinge sehe. Und da sehe ich auch manchmal Unterricht, wo keine Experimente wirklich vorkommen in Chemie. Nee.
Ja, also ich habe mal meine Kolleginnen und Kollegen so gebracht, die Chemiekolleginnen und Kollegen machen regelmäßig Sachen. In Physik meinte dann jemand so zu mir, ja, 13. Klasse ist schwierig, weil da macht es nicht mehr so viel Sinn.
Aber, alles im Atomkern, ja.
Ja, da ist auch sehr viel theoretische Physik dabei, aber ansonsten machen die sehr viel praktisch und so.
Nee, da kann ich schon sagen, das ist ein guter Start gerade, um auch nochmal oder das Thema Leistungsnachweise jetzt anzufassen, weil es gibt super, super viele Experimente in der Chemie, selbst in der Oberstufe noch. Da ist Kunststoffe, da kann man auch echt viel machen. Da ist viel giftiges Zeug auch dabei, was nicht mehr so, keine Ahnung, das war mal erlaubt, aber jetzt nicht mehr. Aber in der Unterstufe, da kannst du theoretisch, und eine Lehrkraft, die ich jetzt gerade begleite oder in dem Kurs ich bin, macht eigentlich echt jede Stunde, zumindest jede Woche, dass die Stunden sind einzeln, keine Doppelstunde, macht sie ein Experiment. So, das ist ihr Strukturprinzip so auch. Und ich finde, so kann man auch echt einen naturwissenschaftlichen Unterricht aufbauen. Nur mein Problem ist dabei oft, und das könnte jetzt eine Brücke sein, wenn wir über Bewertung reden wollen, oder Lernen an sich, naturwissenschaftliches Lernen, dass das häufig sehr verkürzte Experimente sind. Also einmal kann man in den Naturwissenschaften das Experimentieren sehr geschlossen durchführen oder halt versuchen zu öffnen. Ne, mit geschlossenem Setting meine ich jetzt, hier habt ihr, also keine Ahnung, es gibt irgendwie einen theoretischen Einstieg in die Stunde oder in diese kleine Subeinheit, die da die Woche laufen soll. Hier, das ist das Thema, woher kennt ihr das, bla bla bla, Anbindung an die Sachen, die vorher gemacht wurden. Und dann gibt die Lehrkraft einfach nur eine Anweisung raus und bespricht die vielleicht. So in der siebten Jahrgangsstufe Chemie, erstes Lehrjahr, ne, da muss man ja auch die Kinder ein bisschen ranführen, da verstehe ich das noch. Aber viele Lehrkräfte bleiben dann dabei, habe ich das Gefühl, und geben immer geschlossene Anweisungen raus. Das ist das Material, das sind die Schritte, Feuer frei, wenn es ein Schülerinnen-Experiment ist. Mhm. Und naja, so funktioniert ja eigentlich, wenn wir das Wort experimentieren, wörtlich nehmen, nicht wirklich versuchen, ne, sondern das ist Nachkochen. Ein Kochrezept ist immer die Kritik dann daran. Ja, und da wird meiner Meinung nach nicht so richtig, was naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung angeht, etwas dazugelernt.
Ja, also die Idee wäre ja, so stelle ich mir das jetzt vor, ich habe das auch ein bisschen so erlebt, dass du experimentierst, dann hast du ein Ergebnis. Ich kann mich erinnern, dass ich auch noch gelernt habe, wie man sowas protokolliert, ja, und, genau, und aufschreibt und aufmalt und so, um es dann nie wieder danach zu machen. Also das Protokollieren nee, und Aufschreiben. Und dann halt kann man sich ja im Nachhinein dann die Frage stellen, was ist denn hier passiert? Aber da ist halt auch die Sache, theoretisch kannst du das als Lehrkraft auch machen. Dann machst du als Lehrkraft das, ne, vorne das Experiment alleine und dann so, das ist das Experiment. Was ist passiert?
Ja, bei der Frage, was ist passiert, also kurz noch zu Protokoll, genau, das ist sowas, was in den Naturwissenschaften immer sehr stark eingeübt wird, was mal so hochgehalten wird. Wir arbeiten empirisch, es muss reproduzierbar sein, obwohl man es nie wieder reproduziert. Das wäre auch mal spannend, irgendwie eine Einheit so zu bauen, dass man bei der Reproduktion dann irgendwie was anderes rauskriegt. So, das wäre ein krasser Meta-Lerneffekt für die Kinder irgendwie so und Jugendlichen. Aber die Protokollstruktur wird sehr stark eingeübt. Genau, man hat eine Frage, eine Vermutung vielleicht nochmal, eine These. Dann hat man irgendwie Material und Durchführung. Und dann hat man die Auswertung. Und in dieser Auswertung, was ist passiert? Die Frage zielt ja eigentlich, oder die muss man, da bin ich noch so ein bisschen sehr präzise. Manche Lehrkräfte, die ich beobachte, packen das auch so, vermischen das so ein bisschen. Aber da muss man noch auseinanderhalten. Die Beobachtungen und Ergebnisse und die Deutung. Das sehr präzise voneinander zu trennen, das können die Kinder nämlich auch nicht und dann sind oft so Fehlschlüsse, der einfachste Fehlschluss ist dann immer, ja, das sehe ich, weil das so und so ist, weil die Teilchen das und das machen. Und das ist ja genau der falsche Weg, denn die Erklärung, so wissenschaftstheoretisch betrachtet, da sind wir auch wieder bei der Philosophie, muss ja genau andersrum laufen. Oder diese Erklärung darf nicht so hart formuliert werden. Es muss lauten, oder es ist viel sinnvoller zu sagen, das und das sehen wir und diese Phänomene, die sind unleugbar. Die können wir ja reproduzieren immer wieder. Das heißt so, das passiert wirklich in der Welt und unser theoretischer Überbau, unsere Erklärung, die wir in den Naturwissenschaften herausgefunden haben, lautet so und so. Damit erklären wir uns dieses Phänomen, aber wir können nicht sagen, das ist so, weil Atome das und das machen, sondern das ist so und wir stellen uns das so und so vor. Das ist nochmal so ein wichtiger Unterschied da, der auch manchmal nicht gesehen wird.
Ja, ja, aber das fände ich jetzt zum Beispiel wichtig, ne? Wenn wir über Leistungsnachweise reden, das wäre jetzt für mich auch so ein Stufenprozess, ne? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du möchtest irgendwie gerade so Mittelstufe, ne, kann man das ja eigentlich super machen, so als Leistungsnachweis, sich als Lehrkraft hinzustellen und sagen so, liebe Kinder, hier ist euer Test. Ja, ich mache jetzt hier ein Experiment und eure Aufgabe ist es im Endeffekt, dieses Experiment zum einen mitzuprotokollieren. Das ist dann Reproduktionslevel. Ja, und dann die Ergebnisse zu sichern und dann eine Deutung durchzuführen. Die Deutungssache ist ja dann eigentlich das höchste Anforderungsniveau.
Ja, also erstmal finde ich das gerade überragend, dass du gerade so, du hast mir quasi eine Idee gepitcht gerade, so einen Test zu schreiben zu einem Lehrer-Demo-Experiment. Du kannst einmal die Schülerinnen was machen lassen oder du machst was vor. Und dieses Vormachen, da ist jetzt mit den ganzen YouTube-Videos, obwohl man da nicht immer das Gute findet, ist auch immer so fraglich geworden, ob sich da der Aufwand lohnt. Aber zu einem Lehrer-Demo-Experiment einen Test zu schreiben, finde ich sehr spannend, einen Leistungsnachweis. Das habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Deswegen bin ich gerade am Nachdenken. Das bietet echt ganz viel Potenzial. Ich sehe bisher und habe eigentlich auch selbst nur, aber meine Erfahrungswelt ist ja noch ein bisschen beschränkt, kurz nach dem Ref, sind das immer nur theoretische Tests. Also da wird vielleicht mal von einem Versuch berichtet so. Das sind da halt aber auch, in der Mittelstufe fängt Chemie oft erst an, so Fragen, ja, Porzellan glüht, ist das eine chemische Reaktion oder nicht? So.
Ja, nein.
Aber das, was gemacht wird, nicht. Aber du hast gefragt, ob das höchste Aufforderungsbereich ist. Also deine Antwort war gerade richtig, ist nur ein physikalischer Prozess. Genau, hast du dir gut gemerkt. Die Deutung wäre nicht der höchste Anforderungsbereich. Das mit Reproduktion, das würde genau alles passen. Dann würde ja Transfer kommen und dann nochmal Beurteilung. Ne, mit AFB 1, 2, 3 habe ich doch jetzt auch richtig. Das hattet ihr, glaube ich, letzte Woche auch so. Ne? Ist in NRW auch so viel in Bayern.
Genau, nee, das ist generell so.
Genau, aber also die Deutung wäre auch noch Reproduktion immer eigentlich in der Chemie, weil das so abstrakt ist, da können die Kinder und Jugendlichen nie alleine drauf kommen. Wenn du dich fragst, okay, wie stellt ihr euch das jetzt auf Teilchenebene vor? So, das ist immer die Frage, die eigentlich in der Chemie über allem steht. Wie erklären wir uns das mit Atomen und Molekülen und Ionen und so? Dann muss man das irgendwo vorher im Unterricht den Kindern immer schon einmal gesagt haben.
Ja.
Insofern wäre es Reproduktion, oder?
Nee. Ah. Das ist jetzt tricky.
Ja.
Also nur weil die Schülerinnen und Schüler im Unterricht etwas von dir erklärt bekommen haben, heißt es ja nicht, dass sie es auch einfach nur reproduzieren möchten. Also wir nehmen jetzt mal irgendein Beispiel. Ach komm, ich kann nur 5 Dinge auswendig, aber das kann ich. Wir werfen ein bisschen Natrium in Wasser.
Richtig.
Ja, dann hält man da einen Erlenmeyer-Kolben. Nein, man hält keinen Erlenmeyer-Kolben, sondern einen normalen Kolben drüber. Ja, und dann hat man da Wasserstoff drin. Und wenn man das rumdreht und anzündet, macht's bumm. Weil Knallgas. Ich oute mich jetzt, dass ich mehr Ahnung von Naturwissenschaften habe.
Ist gut.
Meine Schulbildung hat tatsächlich funktioniert an der Stelle.
Nur was ein Kolben ist, weiß ich nicht. Also ein normaler Kolben.
Becher.
Ach so, ein Becherglas meinst du? Ja, okay. Das nennt man in Bayern Kolben.
Okay. Nee, ich weiß es nicht.
Nein, alles gut. Erlenmeyer-Kolben ist doch ein schönes Wort.
Erlenmeyer-Kolben ist total super, aber der ist eigentlich besonders schlecht da für die Stelle, weil der ist ja so oben zu.
Ja, das stimmt.
Mit
Knallgasprobe nicht.
Ja, genau. Also, oder ein Reagenzglas hält man da auch drüber.
Ja, schon, ne? Das ist das Beste.
Irgendwie so. Ja, also ich weiß auch nicht, ob du so einen Becher voll mit Knallgas haben möchtest. Das ist schlecht für die Augenbrauen. Und so, jetzt ist ja die interessante Sache. Ne? Du hast es im Unterricht garantiert schon mal besprochen. Jetzt machst du aber ein ähnlich gelagertes Experiment oder ein ähnlich gelagertes Problem, das im Endeffekt, ne, also wir haben irgendeine Reaktion mit Wasser, die halt irgendetwas produziert. Das Wasser bleibt gleich, ich schmeiß da was anderes rein. Ja, anderes Halbmetall oder so. Ja. Was passiert da? Ne? So, was weiß ich. Und dann ist es Transfer.
Auf jeden Fall könnte man das sagen, auf eine neue Reaktion.
Genau. Ne? Und
eine bekannte Deutung zu übertragen, eine bekannte Erklärung.
Genau, weil an Reproduktion ist es nur, wenn die Leute aufschreiben.
Was 1:1 schon mal drin war, ja.
Genau. Also ein schönes Beispiel aus dem Politikunterricht. Das hatte ich damals mit Katja, als ich es gemacht habe, haben wir das auch besprochen dann im Nachgang. Und zwar habe ich ein Mockup eines Arbeitsblattes von der Bundeszentrale für politische Bildung, das leer ist. Das Originalarbeitsblatt zeigt das komplette Politiksystem. Und du kannst dann als Aufgabe machen, zu sagen, erklär doch mal, wie verschiedene politische Organe zusammenhängen. Also, was weiß ich, wie hängt das Bundesverfassungsgericht an der Bevölkerung? Wo kriegt das seine demokratische Legitimität her? Mhm. Und dann ist es eigentlich, also aus Politiklehrersicht ist es total einfach, es sind 7 Pfeile. Das Problem ist, und das ist uns dann später aufgefallen, ich habe gedacht, das sei Reproduktion und wir haben das dann besprochen und eigentlich ist es eben nicht Reproduktion, sondern das ist eine komplexe Transferaufgabe, weil für die Schülerschaft, selbst wenn sie das Wissen hat, also das Wissen dafür kann sie auswendig lernen, aber die Grafik zu verstehen, wo kommen die Pfeile hin, was bedeutet das? Eigentlich müsstest du für jeden dieser 7 Pfeile 2 BE vergeben, damit der Zeitaufwand und der Denkaufwand abgebildet ist. Aber das kannst du niemandem vermitteln, dass da 14 BE auf 7 Pfeile gegeben werden, ja? Und das kannst du in der Öffentlichkeit auch nicht zeigen, weil der Zeitungsartikel in der Welt schreibt sich von alleine. Ja? Aber das ist so ein Problem mit Transfer und Reproduktion, dass nicht immer ganz klar ist, wann was Reproduktion ist.
Ja. Ja.
Ich habe auch schon Urteilsfragen gestellt, die eigentlich Reproduktionsfragen waren, weil wir haben es im Unterricht durchgesprochen, dann haben alle einfach was hingeschrieben, was wir durchgesprochen haben.
Da kann es auch zu Überschneidung kommen, das sehe ich auch so, das ist richtig. Ich habe gerade noch den Gedanken dazu, dass also bei deiner Aufgabe jetzt ist es, glaube ich, nicht ganz so, aber in Chemie hab ich das Gefühl, ganz viele Kinder und Jugendliche haben so eine Hemmung davor, eine bekannte Deutung auf ein neues Phänomen nochmal so zu übertragen. Die sehen einfach die stoffliche Vielfalt, es gibt so viele Reaktionen und dann sind da diese komischen Begriffe und so und ich kriege das gar nicht aufeinander. Und dann sitzen die in so einem Leistungsnachweis und kommen gar nicht auf die Idee, warte mal, ich kenne schon, ich kann mir das schon erklären. Sondern die denken dann manchmal zu sehr vertrackt und denken und erwarten irgendwie, dass da was Neues ist, was sie jetzt, sie haben Hemmung, so das Alte darauf zu übertragen.
Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal darüber so explizit geredet haben. Das ist ein Phänomen, das hast du auch in anderen Fächern. Das Problem ist dabei, dass wir reden ja immer von Kompetenz, ne?
Genau, eine Fähigkeit oder ein Können.
Ja, genau. Also und hier fehlt halt eigentlich die Kompetenz. Ja. Denn die Kompetenz würde ja bedeuten, dass sie verstanden dass du ein Verständnis für die Struktur der Welt hast.
Ja, ja.
Ne? Genau. Chemie ist so ein Verständnis für die Struktur von Stoffen. Ich habe irgendwie eine bestimmte Gruppe von Stoffen, die mit einer anderen bestimmten Gruppe von Stoffen auf eine bestimmte Art reagieren und dabei, ja.
Exakt.
Und dabei ist es, also für eine Reduxreaktion ist es vollkommen egal, ja, was mit was oxidiert, ja, solange bestimmte Gegebenheiten da sind. Bitte keine Details, ich kenne nur noch den Namen, das habe ich dann irgendwann. Ich weiß, dass es einen Protonenübergang gibt, dass irgendwo ein Wasserstoffatom ohne Elektron durch die Gegend springt da. Aber mehr weiß ich nicht mehr und ich weiß nicht, wie es funktioniert.
Dazu sage ich sofort gleich was, aber mach den Punkt erst fertig. Das muss ich sagen, weil du auch Englischlehrer bist und das soll die Welt wissen, alle, die hier zuhören. Aber mach den Punkt zuerst fertig,
ja, also
Struktur der Welt und dann fehlt die Kompetenz. Genau. Zu erkennen.
Und die Kompetenz ist ja zu verstehen,
das Gleiche ist.
Genau, dass das eigentlich alles dasselbe ist. Ja, also das in Mathe ist immer der Witz, dass die Schülerinnen und Schüler Probleme haben in dem Moment, wo du die Zahlen änderst. Was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass die nicht die Mathematik verstanden haben, sondern das Kochrezept auswendig gelernt haben, ne, worüber genau. Wir vorhin schon geredet haben. Und das wäre doch aber die Aufgabe des Unterrichts, die Leute dort so hinzubringen, dass sie diese Kompetenz dann halt auch im Leistungsnachweis zeigen. Gleichzeitig ist es aber auch dann im Leistungsnachweis die höchste Anforderung. Ja, aber deswegen haben die auch alle so viel Angst davor, weil sehr oft du dann halt sehr lange eine schulische Sozialisation hast, in der die immer wieder vermittelt wird, dass du ja eigentlich Sachen nur auswendig lernen musst, weil die sind sicher, ohne dass jemand Wert darauf legt, dass du die Prinzipien verstehst. Also in meiner Schulart ist es so, dass wir die ganze Zeit predigen, Leute, ihr müsst eigentlich nur die Theorie verstehen, ihr müsst verstehen, was da passiert. Ja, und dann müsst ihr nicht so viel lernen.
Die Lösungsstrategie.
Ja.
Genau. Nicht die Ergebnisse.
Ja. Also gerade bei dieser Grafik mit den 27 Pfeilen von der Bundeszentrale für politische Bildung, die habe ich an die Wand geworfen und dann frage ich meine Schülerschaft auch, was glauben Sie, kann ich das Ding ausfüllen, wenn es leer ist? Und dann sagen die ja. Und das mache ich, okay, warum? Und die so, naja, weil sie verstehen, wie das funktioniert. Und dann sage ich, richtig, das ist euer Ziel. Mhm. Das ist auch kein hohes Ziel. Aber ja.
Ja. Kein hohes Ziel, obwohl es ja der mittlere Anforderungsbereich ist.
Ja, was ist denn der oberste? Nochmal.
Beurteilen.
Ja, beurteilen ist, glaube ich, in Naturwissenschaften schwierig, oder?
Ja, genau. Da kommen wir gleich zu. Mhm. Aber können wir gleich direkt weitermachen. Ich muss nur den kleinen Exkurs, bevor wir das irgendwie ans Ende anpacken, zu Redoxreaktionen dir jetzt noch geben. Und zwar hast du von Protonen gerade gesprochen. Proton wäre ein H+-Ion. Das stimmt nicht ganz. Das sind dann Säure-Base-Reaktionen. Bei Redoxreaktionen ist es im einfachen Redoxbegriff so, dass es eine Reaktion mit Sauerstoff ist. Und dann ist klar, die Oxidation ist Sauerstoffaufnahme. Also eine Verbrennungsreaktion typischerweise. Und jetzt, deswegen passt das so perfekt gerade, weil du Englisch-Lehrkraft bist. Mhm. Es gibt dann noch den erweiterten Redoxbegriff, wo man dann nicht mehr die Reaktion mit Sauerstoff sich anguckt, sondern Elektronenübergänge sich anguckt.
Hm.
Wenn man das differenzierte Atommodell dann hat. So, und es gibt eine super Eselsbrücke, die habe ich super spät erst in meinem Leben so erfahren, deswegen will ich die hier einmal gerade raushauen und sie hat was mit Englisch zu tun. Wie du dir merken kannst, was von beiden, ob die Reduktion oder die Oxidation, Elektronenabgabe oder Aufnahme ist. Und zwar musst du dir nur ein Wort merken. Oxford. Hast du es direkt verstanden? Dann was, sag mal gerade.
Was? Naja, wenn das oxidiert, dann ist das Elektron fort.
Ja, perfekt. So einfach ist es. Okay. Aber dazu muss ich kurz sagen, ich habe das letztens probiert in der 7. Klasse so. Erstes Lernjahr Chemie. Also man geht zweimal durch die Redoxreaktion und man kann es nicht auf die auf das mit der Sauerstoff. Also eine Oxidation, da wird der Sauerstoff ja aufgenommen. Deswegen kann man es erst bei der zweiten Runde dann machen. Das ist ein bisschen, aber egal, kleiner Exkurs. Lass uns zum dritten AFB3 kommen. Denn da sagst du genau das, was auch mein Kernpunkt war jetzt, den ich hier ansprechen wollen würde. Was, glaube ich, der größte Unterschied zwischen Geistes- und Naturwissenschaften ist, wenn wir über Leistungsnachweise sprechen. Der AFB3-Beurteilung. Hm. Ist jetzt meine These. In den Naturwissenschaften prüft dieser dritte AFB3-Beurteilung prüft keine naturwissenschaftliche Kenntnisse.
Nö, das würde ich auch sagen.
Genau.
Also jetzt ne, als Englisch- und Politiklehrer, ich würde nicht sagen, dass es den überhaupt in Englisch gibt. Würde ich nicht sagen.
Weil der immer mit drinne steckt?
Nein. Nee, weil wenn ich mir angucke, wenn ich jetzt das Fachabitur in Englisch nehme, das ist Leseverstehen und das ist Textproduktion. Die Textproduktion ist ein argumentativer Aufsatz, heutzutage mit Material, aber egal ob mit oder ohne Material, ist es ja keine Beurteilung eines Inhaltes, sondern eigentlich ist das, was du testest, bin ich in der Lage, in der Fremdsprache einen auf nach bestimmten Kriterien strukturierten Text zu schreiben. Mhm. Ja, die Qualität des Inhalts ist, insbesondere nach den Kriterien, die ich offiziell verwenden muss, relativ egal. Ja, also es sollte halt was mit der Fragestellung zu tun haben, aber inspirativ muss es nicht sein. Und es, du musst auch nicht deine Meinung haben und du musst auch nicht wirklich jetzt in die tiefe Begründung gehen. Und dasselbe würde ich halt auch in naturwissenschaftlichen Bereichen sagen. Ich würde sogar sagen, dass die meisten Naturwissenschaftler sagen würden, naja, so eine philosophische Beurteilung, eine Beurteilung an sich können wir ja gar nicht machen. Aber ich weiß auch nicht, ob das so schlimm ist.
So schlimm, dass der fehlt. Ja, also in der Chemie, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, willst du sagen, dass das im Fachabi Englisch nicht wirklich gefordert ist?
Nee, ich wüsste auch nicht, warum.
Was soll man in Englisch beurteilen, meinst du?
Ja, richtig. Also ja. Vor allen Dingen, eine Beurteilung ist ja eine begründete Meinungsäußerung.
Genau.
So, und dafür müsstest du ja ganz anders tief einsteigen. Und was ist dann das Fach? Also Philosophie, genau. Ja, Politik, ja, ne? Mhm. Aber zum Beispiel einer der zentralen Unterschiede zwischen dem Fach Soziologie und dem Fach Politik, also Gesellschaft und Politik, wie es ja richtig, also Politik und Gesellschaft heißt, ja, ist bei mir, dass ich in Soziologie niemals eine Urteilsfrage stellen würde, weil das aus der Sicht der Soziologie eine unzulässige Fragestellung ist. Du kannst soziologisch Dinge, ne, du kannst soziologisch Statistiken analysieren, du kannst soziologische Theorien referenzieren, du kannst auch irgendwie dann Transfer zwischen den Theorien machen, aber das Urteil des Soziologen ist ja nicht gefragt. Auch in der Wissenschaft nicht. Ja, wenn ich ein urteilendes soziologisches Werk ohne theoretisches Fundament irgendwo schreibe, reißt mir mein Professor einen Schädel runter. Hm. Ne? Selbst wenn du Philosophie studierst und so, kannst ja, ne, schreibst du ja am Ende nicht Arbeiten, die so eine Meinungsäußerung sind. Die Meinungsäußerung, also jetzt im Politikunterricht, ist die begründete Meinungsäußerung ja etwas, was wir abfragen, weil es eine Kompetenz des mündigen Bürgers ist.
Ja.
Ja, aber Kompetenz des kompetenten Chemikers ist ja nicht, eine Meinung zur Reaktion zu haben.
Das war hübsch. Halt, genau, da gibt es halt keine Meinung.
Ne?
Nee, also wenn man begründete Meinung mit fachchemischen Begründungen anzugeben, wie diese Reaktion zu deuten ist, okay, dann ließe sich das auch irgendwie in diesen AFB3 packen.
Ja.
Nur das Ding ist, das sind dann nicht die Ausführungen, die im Abitur die ganze Zeit gestellt werden, nee, sondern da geht es dann immer um so Fragen, beurteilen Sie, welche Kunststoff für den und den Zweck einzusetzen wäre oder so. Und da gibt es dann einmal, da ist dann immer so ein Teil fachchemisches Wissen auch dabei, in dem man irgendwie Polymere, Elastomere und so, also die Eigenschaften aus der Teilchenstruktur, Eigenschaftsstrukturbeziehung so herleitet. Aber das sind dann immer, und das ist auch materialgestützt eben, ne? Das sind dann immer irgendwelche anderen Faktoren noch, sei es ökonomische, sei es irgendwie umweltrechtliche oder umwelttechnische Sachen, die dann da auch noch gefragt sind und erwartet werden. So in den,
ich habe letztens was gesehen, es gibt so einen YouTubenden Maschinenbauprofessor, der sich mit Recht aus meiner Sicht darüber mokiert, wie heutzutage Abis aussehen. Und dann hatte das Physik-Abi in Sachsen die Aufgabe, die die meisten Punkte hatte, also auch nach meinem Dafürhalten, nichts mit Physik zu tun, sondern die sollten im Endeffekt irgendwie eine Umweltanalyse machen.
Ja, ja.
Ja? Ich habe da überhaupt nichts gegen, aber im Endeffekt,
genau,
würde ich dann halt auch sagen, das Fach ist eben nicht Chemie. Ja?
Genau.
Das Fach ist Politikwissenschaft.
Vollkommen. Ich finde, also da sind die Fächergrenzen einfach erreicht. Und das ist ein wichtiger Lerninhalt so. Und das ist eine berechtigte Kompetenz oder Frage, die man bearbeiten lassen kann. Aber es wird im Chemieunterricht vorher gar nicht geübt. Will ich jetzt auch nochmal hinzufügen, weil man dazu gar nicht kommt. Da muss man über die fachlichen Grundlagen klären. Und dann ist einfach Zeitmangel auch angesagt.
Ja, nicht nur das, und das ist jetzt komplett ohne ehrenrührig zu sein, aber das ist mein Job.
Genau, ja. Das können viele Chemie. Also ich als Philosoph kann das vielleicht noch ein bisschen besser,
ja.
Aber so Biochemie, Physik, Chemie, so, ja,
also, das stimmt. Und solche Fächerkombinationen, wie du sie jetzt hast, gibt es zum Beispiel in Bayern nicht. Ja, da gibt's da so, es gibt ja, ja immer stimmt. So feste Fächerkanon, was du als Kombination studieren hast.
Richtig.
Studieren kannst, und das gibt's halt nicht. So, das würde die Kolleginnen und Kollegen auch total überfordern. Und selbst dann muss ich auch an der Stelle sagen, ja, warum denn? Wenn man das machen möchte, habe ich ja überhaupt nichts dagegen, aber dann kann ich doch, dann kann ich mich jetzt auch dann endlich mal im Abitur von Fächern verabschieden. Ne? Also dann können wir halt im Endeffekt wirklich eine, na, dann kannst du kannst eine Abiturprüfung stellen, ja, aus dem, ja, die eine echte Allgemeinbildungsabiturprüfung ist, die sieht dann so aus.
Aktuelle dass, Bezüge.
Ja. Dass man zu dir sagt, guten Tag, Ihre Prüfung findet heute den kompletten Vormittag hier statt. Ja, und nach der Mittagspause geht sie weiter. Und du kriegst halt einen kompletten Sachverhalt aus der Welt gestellt, hast Zugang zu allen, ja, hast Zugang zu allen Fachräumen und so weiter und so fort, ja, und zu allen Fächern. Und es gibt dann halt einen Teil, den die Chemielehrkraft beurteilen muss, weil da geht es um die Grundlagen der Chemie oder um die Anwendung und so weiter. Und dann gibt es hinten einen Beurteilungsteil über das, was du herausgefunden hast, und das legst du dann mir in den Korb. Und jeder von uns gibt dann irgendwie eine Teilbewertung ab, und dann machst du da eine Gesamtbewertung. Ich meine, das wäre jetzt ein realistischer Test für die Zukunft, ne?
Eine sehr, sehr schöne Vision, die du da gerade entworfen hast, Thomas. Ja. An dieser Schule möchte ich direkt gerne anfangen.
Ja, naja, also das ist jetzt, so ist ja das Leben.
Bundesland.
Zu mir wurde mal im Politikstudium gesagt, und das halte ich immer noch für richtig. Als Politikwissenschaftler müssen Sie alles grundlegend ein bisschen kennen. Sie müssen nirgendwo in der Tiefe sein, ne? Also Sie müssen jetzt kein Spezialist sein, aber Sie müssen eine grundlegende Ahnung haben, wie die Welt funktioniert, weil ansonsten können Sie ja Politik nicht beurteilen, ne? Also wenn ich keine Ahnung habe, wie ein Atomkraftwerk funktioniert, das ist immer mein Beispiel, kann ich hinten,
Beispiel,
ja. Ne, kann ich doch hinten niemandem erklären, wie man jetzt den Atomausstieg beurteilen sollte. Ja, also, ne, das ist der Unterschied zwischen Ahnung und Meinung. Also ich kann dazu eine Meinung haben, aber das hilft ja nicht, sondern ich muss dann schon, wenn ich gefragt werde, ja, wie ist das jetzt zu beurteilen, muss ich ja dann sagen, okay, ja, was haben wir hier eigentlich? Was tut das? Wie sieht das aus? Was bedeutet das? Welche Risiken gibt es? Und so weiter und so fort. Und das ist ja auch das, was ich meinen Schülerinnen und Schülern vermitteln soll. Dafür habe ich viel zu wenig Unterricht. Aber das ist dann so die Idee. Also zurück auf deine Frage. Ich glaube, beurteilen wäre für eine Leistungsnachweis im Fach Chemie eigentlich total unangemessen. Insbesondere, wenn man sich überlegt, dass ihr, also zumindest von dem, was ich so mitkriege, die Schülerschaft schon genug krebst, wenn es um Transfer geht. Ne? Also diese Idee, tatsächlich ein experimentell irgendwie begründeten theoretischen Zusammenhang auf allgemein zu verstehen und zu übertragen. Ja, das kriegen sie ja schon nicht mit.
Genau, das Absurde ist ja, dass Leute, die da krebsen, dann noch ganz gute Punkte meistens im Beurteilungsbereich abgreifen, weil das halt damit gar nichts mehr zu tun hat.
Ja, weil das Gequatsche ist.
Ja, genau, Gequatsche. Da können sie sich dann wieder, also das baut nicht aufeinander aus, so richtig,
ja. Ja, und dann schreibst du das Gequatsche für eine Lehrkraft, die im Endeffekt keine gesonderte Ausbildung im Gequatsche analysieren hast. Weil natürlich macht es einen signifikanten Unterschied, wer das dann liest. Ne? Also von der Trendschärfe her, wenn das jemand liest mit einem, ja, wie du mit einem philosophischen Hintergrund oder wie ich mit einem Politikhintergrund oder zum Beispiel die Kollegen aus dem Fach Deutsch, ne, die halt sehr gut darauf aufpassen können, wie ist denn hier die Argumentation? Da kommt da andere Bepunktung raus, wenn das, als wenn das so eine rein naturwissenschaftlich ausgebildete Fachlehrkraft ist. Das ist ja auch, das ist ja auch nicht schlimm, ne? Du hast ja jetzt nicht Mathematik studiert, um danach Aufsätze zu lesen. Ne?
Also dieses Fächergrenzen auflösen, das Abitur, was du skizziert hast eben, da will ich kurz noch loswerden, dass ich will jetzt keine Fremdwerbung machen, deswegen sage ich den Namen nicht, von dem anderen Podcast, wo ich das gehört habe, aber es kommt jetzt ein Bildungscampus, der in Hamburg gegründet wird, an der Hebebrandstraße heißt das. Aus dem reformpädagogischen Umfeld da. Die Leiterin war vorher woanders aktiv da noch. Und die hat, da ist jetzt der 5. Jahrgang, nächstes Schuljahr am Start, und die hat genau das gesagt, was du jetzt gerade auch ausgedrückt hast. Die wollen keine Fächer mehr unterrichten, sondern Themen. Da ist in Jahrgang 5 das Thema Mobilität angesagt. Nicht das ganze Schuljahr irgendwie, ich glaube ein Viertel, ein Quartal lang oder vielleicht auch weniger, aber doch ein Quartal müsste es, glaube ich, sein. So, und sie sagte auch direkt, das ist im Grunde nichts Neues. Das steht, also ist so kompatibel mit den Kernlehrplänen, die schon gelten, weil in Deutsch, jetzt als Beispiel sagte sie, steht sowieso schon drinne, dass Wegbeschreibungen gemacht werden sollen. Das kann ich mir auch sehr gut für Fremdsprachen vorstellen. Da lässt sich mit naturwissenschaftlichen Fächern jetzt sehr gut dran anschließen. Physik, Kraftübertragung, inwiefern da Chemie schon eine Rolle spielen kann, mit Energiegewinnungsreaktionen oder so, weiß ich nicht ganz genau. Aber das ist für mich echt, also ich habe schon gesagt zu meiner Frau, wir müssen nach Hamburg ziehen.
Ja, das ist, glaube ich, das, was sich jetzt aktuell viele Bildungssysteme vorstellen. Also das ist ja auch so das, was hinter der Kompetenzorientierung so ein bisschen steckt, dass man das macht. Aber ich kann dir so als Beispiel nennen, ich habe hier gerade noch eine Schulaufgabe rumliegen, die ich korrigiere. Und da ist das Thema, das eine Thema im Writing ist KI. Ja, so. Und ich habe dann an der Qualität der Texte schon erkannt, dass meine Schülerschaft nicht so richtig verstanden hat, wie KI funktioniert. Auch weil ich krank war und wir nicht nochmal drüber gesprochen haben. Ja, womit sie sich besser getan haben, war dann das zweite Thema. Das war nämlich, wie suche ich mir einen Job? Warum tun sie sich damit besser? Das ist lebensweltlich für sie vorhanden und das muss man nicht vorentlasten. Ja. Naja, ich habe ja, also das alles zusammenzubinden, ist ja eigentlich total logisch. Die Welt funktioniert ja auch so, ne? Wir benutzen jetzt gerade Computer. Von Computern sollte man auch irgendwie eine Ahnung haben, wie die funktionieren. Das ist ja auch so eine Sache, die mich immer mal wieder umtreibt. Aber gut, wir machen zu viel Philosophie. Wir müssen nochmal über Leistungsnachweise reden.
Genau. Da hatte ich eben auch noch, kann ich gerade einsteigen, dass trotzdem Beurteilen im AFB 3 für Chemie auch vorgeschrieben ist, liegt doch eigentlich daran, wenn ich das richtig sehe, dass halt diese AFB 3, A1, 2, 3 für alle Fächer gelten sollen. Und deswegen müssen die so abstrakt formuliert werden. Oder?
Bei uns ist das nicht so. Bei uns ist das, glaube ich, nicht so.
Ich meine, das ist doch eine KMK-Vorgabe, oder? Die Vorgaben fürs Abitur.
Nee. Also im Fachabitur definitiv nicht. Und ich würde jetzt auch sagen, also ich müsste mal ins Mathe-Abi gucken, aber so bei uns ist es eigentlich nicht so ein Ding. Ich finde das halt auch weird, weil ich meine, ich habe das jetzt vorhin ja schon begründet, warum das eine eigenartige Vorschrift ist. Ja, und wenn man das möchte, kann man das gerne machen, aber dann muss man es halt auch anders machen. Ne? Also die Vorgabe kenne ich nicht. Also
Ja, ich
wir haben
überlege,
in Englisch, das haben wir auch nicht.
es steht eigentlich in den Kernlernplan nochmal fachspezifisch ausgewiesen. Das stimmt schon.
Ja. Weil, also es gibt halt auch, also es gibt ja noch Fächer, die sind, in denen ist es noch schwieriger. Ja. Also je weiter du dich halt, Physik ist ja genau dasselbe, ja. Also und ich meine, man kann mit Fug und Recht sagen, die Naturwissenschaften bilden das Fundament des Verständnisses der Welt, aber die Beurteilung ist halt dann etwas, das dann halt doch komplett anders liegt. Ich weiß auch nicht,
Genau.
warum das so, warum man sich jetzt daran so festbeißen sollte. Ach, das ist okay. Ja.
Ja, ich kam gerade auf den KMK-Trip, weil doch jetzt ist es ab dieses Jahr Abitur oder nächstes Jahr, es doch noch mehr Richtung Zentralisierung geht und jetzt irgendwie eine der Aufgaben aus diesem zentralen Pool kommt, ne?
Ja, das war doch schon länger so.
Ja, ich meine, das ja, kann auch sein. Oder dann wird das gesteigert um zwei. Irgendwie wurde das letztes Jahr im Abitur noch diskutiert.
Ich habe jetzt eine ganz einfache Aussage.
Ja,
Ich arbeite an einer beruflichen Oberschule in Bayern. Es könnte mir nicht egaler sein, was die da machen.
okay. Ja, genau.
Weil wir sind natürlich nicht betroffen, ne? Weil uns gibt es im Endeffekt nur in Bayern auf diese Art, wie es uns so gibt.
Ja.
Ja, und dieses,
Okay,
diese,
dann
die
geht's ab.
Abitur, die Abiturprobleme, das sind, mögen Abiturprobleme sein. Ich kenne mich da nicht aus. Muss man ehrlich immer sagen, das ist so. Wir haben uns ja mal bei Schulsprecher darüber geäußert, dass es nur zwei Schularten in Deutschland gibt.
Ja. Die Verwaltung oder Bildungspolitik macht fürs Gym und missachtet.
Genau, weil halt alle Leute die Entscheidungen treffen, ihre Kinder nur an der Grundschule und ans Gymnasium schicken und sie dasselbe auch nur erlebt haben. Dementsprechend ist es. Ja.
Alle Leute, die entscheiden, ist das die Bildungsbiografie, genau. Oder fast alle,
ja. Ja, also wer da Interesse hat, kann das gerne nachgucken und mir dann in die Kommentare schreiben. So, wir können ja mal ein bisschen noch wieder praktisch werden. Also, du hattest vorhin schon gesagt, meistens ist jetzt ein Leistungsnachweis in Chemie theoretisch. Das kenne ich jetzt so aus meiner Praxiserfahrung auch. Ja, von dem. Vielleicht muss man dazu erklären, ich bin an einer Schule, wo die Kolleginnen und Kollegen parallel Arbeiten schreiben lassen können. Also Beispiel, ich schreibe nach den Ferien in 4 Klassen in derselben Stunde parallel denselben Leistungsnachweis. Mhm. Jetzt ist es auf Gründen der Physik nicht möglich, dass ich in 4 Räumen gleichzeitig bin, weswegen 3 andere Kolleginnen und Kollegen meinen Leistungsnachweis da auf den Tisch legen werden. In meinem Auftrag. Und das ist zentral geplant.
Mhm.
So, und dementsprechend kriege ich halt also sehr, sehr selten tatsächlich auch mal naturwissenschaftliche Leistungsnachweise, meistens ist es Physik oder so, ja, hingelegt. Und das sind dann halt auch immer theoretische Sachen, was in Physik noch klar ist, weil das ist ein Prüfungsfach. Das muss halt so ein bisschen sein wie in der schriftlichen Prüfung.
Mhm.
Und da sind dann halt zum Beispiel, also in Physik weiß ich es, in Chemie habe ich es auch schon gesehen, ist meistens dann halt so eine Art, zum Beispiel ein Vorgang aus der Realwelt vorgegeben oder zum Beispiel irgendwie eine chemische Reaktion, aber das, was ich vorhin gesagt habe, dass du das live machst, das ist halt nicht, sondern im Endeffekt steht dann so eine mehr oder minder große Textwüste, vielleicht noch eine entsprechende Zeichnung und dann muss die Schülerschaft damit arbeiten. Das ist halt so der Klassiker.
Sehe ich auch nur so in NRW. Im Lehrplan, in den Vorgaben fürs Abitur, ist sogar als dritte Möglichkeit auch eine experimentelle Prüfung möglich. Ich glaube, das wurde vielleicht einmal gemacht. Keine Ahnung. Also ich habe das noch nie gesehen oder.
Aber das ist doch eigentlich geil.
Ich finde das mega und sollte ich mal jetzt in Zukunft in der Verantwortung stehen, würde ich das sofort machen. Vor allem, weil Chemie-LKs Leistungskurse auch echt selten sind, sodass man da immer nur so 1-2 Leute hat, die das so in meinem Grundkurs machen, mit denen kann man ja, das gut durchziehen, würde ich machen.
Ja. Musst du halt den ganzen Tag im Labor sitzen.
Genau, und aufpassen, dass da nichts aufgeschlitzt wird oder so. Und dann, das deswegen machen das die Leute vielleicht nicht, weil es so viel Aufwand ist, sondern weil sie wissen, das ist ja auch ein großes Thema, was du in vielen Podcasts besprichst, ne? Psychische Issues bei den Jugendlichen dann und jungen Erwachsenen. Besonders in Chemie vor allem auch immer. Chemie immer, ich kann keine Chemie. Und dann Prüfungsnervosität und dann zittern die Hände und die Glasgeräte gehen alle zu Bruch. Vielleicht könnte das auch der Grund sein.
Ja, naja, vielleicht nichts mit Quecksilber oder so. Hm?
Ja. Na, das so, genau. Es ist ja sowieso nicht mehr erlaubt. Aber man könnte mit so Plastikspritzen und so viel arbeiten. Das wäre schon bruchsicher zu machen. Gibt's viele
Möglichkeiten. Ja, aber natürlich. Ne? Also ein theoretischer Test ist natürlich viel billiger. Und ich glaube, das ist einer der Gründe. Und natürlich lässt es sich auch schön korrigieren. Und je formularhafter die Angabe ist, desto einfacher tut man sich natürlich. Ne? Also gerade wenn du jetzt irgendwie so Mittelstufe hast, ja, das kann ich mir jetzt vorstellen. Ja. Wir haben so ein Thema und dann hast du so richtig schön stinkend einfach irgendwie, na, stinkend einfach ist es dann halt nicht, wenn für Anfänger 5 Reaktionsgleichungen und dann muss man halt gucken, dass die ausgeglichen werden. Ja.
Mhm. Stöchiometrie?
Ja, richtig, ne? Ja.
Ja. Du meinst, das hat man einfacher auch als Lehrkraft dann das Korrigieren und so?
Ja, also das ist ja auch immer ein Kriterium.
Ja. Ja, wir waren ja eben dabei, dass es nicht darum geht, so die Lösung zu lernen als also auf der anderen Seite jetzt, sondern die Wege dahin. Mhm. Und ja, ich überlege gerade, ist also so eine Aufgabe ist natürlich auch sehr schön, so wenn, ja, vorzubereiten. Also zu lernen für diesen Test, wenn angesagt wird, es kommen Reaktionsgleichungen, die müsst ihr ausgleichen, dann lernt das mal. Mhm. Das lässt sich gut lernen, aber dabei nicht unbedingt dieses Prinzip, was dahinter steht, erfassen, würde ich sagen.
Ja, der Witz ist, du kannst die Komplexität dieser Fragen damit steuern, wie nah du an den Beispielen bist, mit denen du arbeitest.
Vorher gearbeitet hast.
Ja. Ne? Also, einer der Klassiker in Mathe und so weiter ist, wenn du da einfach die Formel umstellst.
Ja. Einfach Seiten vertauschen, ne?
Dann ja, genau, Seiten vertauschen. Ne? Seiten vertauschen. Oder du übst halt nur, dass alles vorm Reaktionsfall ausgeglichen werden muss und das dahinter schon gegeben ist, ne? Also, weil eine Seite braucht man ja irgendwie, damit man damit arbeiten kann. Ne? Technisch gesehen nicht. Technisch gesehen könnte man da auch noch eine Angabe drüber schreiben. Aber ne, also das ist halt so eine Sliding Scale of Complexity. Ne? So. Kann das sehr einfach machen. Kann das natürlich auch hingehen und sagen, ja, stellen Sie so einen knackigen Textblock dahinschreiben, stellen Sie die Reaktionsgleichung für folgende vier Reaktionen auf und dann beschreibst du vier Reaktionen und dann gib ihm und dann kannst du irgendwie da so 13 Punkte dran schreiben, aber da knallt's dann halt auch hinten richtig raus, ne? Weil das ist dann Hardcore-Transfer, also da ist dann alles mit drin. Mhm. Aber es ist jetzt der Tipp der erfahrenen Lehrkraft, stell vorne bitte für mindestens ein Drittel der Punktzahl eine Reproduktionsfrage, damit sie nicht alle Sechser kriegen.
Ja, genau.
Ja, also so zynisch das klingt, aber je komplexer das Problem, je weniger im Endeffekt, also je mehr Denkarbeit drin ist, desto mehr Punkte braucht es auf der einen Seite und auf der anderen Seite, desto weniger ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Also dasselbe kenne ich auch aus dem Politikunterricht. In dem Moment, wo du Hardcore-Transferfragen stellst, verlierst du
viele Leute.
Ja.
Genau. Denn bei deinem Beispiel gerade sehe ich auch wieder, also alles links vom Reaktionsfall frei nur in den Übungsaufgaben im Unterricht vorher und dann in der Leistungsnachweis anders. Da sehe ich schon wieder drei Viertel des Kurses dann, was ist das denn? Resignieren und dann sagen, Chemie ist so schwer. Und dabei liegt es einfach nur daran, dass sie nicht das Prinzip dahinter verstanden haben.
Genau, aber das ist auf der einen Seite ist es eigentlich das, was wir testen wollen bei Leistungsnachweisen, wenn wir Transfer testen. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich, und das ist auch etwas, was ich jetzt dieses Jahr verstärkt selber bei mir auch gemerkt habe, muss ich halt auch die Kompetenz dazu den Leuten beibringen. Ja, aber das heißt dann, dass du im Unterricht dir die Zeit dafür nehmen musst, zu sagen, so, liebe Leute, ja, also was weiß ich, machst so ein Beispiel, schmeißt halt an die Wand irgendwie eine Reaktionsgleichung, zeigst die Reaktion vielleicht selber auch noch und dann sagst du, ihr habt jetzt eine halbe Stunde, schreibt es mal auf, macht mir mal einen Vorschlag und dann packen wir das alles ein und wir sehen uns nächste Woche wieder. Weil du hast ja nur eine Stunde die Woche.
Ja.
So. Und dann werden die, das ist ja wahrscheinlich die älteren Kollegen, Kolleginnen und Kollegen alle sagen, ja, das ist ja total toll und das ist auch so, wie man das machen sollte, aber alle zusammen, wir haben keine Zeit. Mhm. Doch, eigentlich haben wir Zeit dafür, weil der Witz ist, wenn die Schülerschaft das kapiert, spare ich mir hinten richtig viel Arbeit.
Ja, Übungszeit. Nee, genau. Und das ist eine schöne, offene Aufgabe einfach.
Ja.
Und geht von den Vorstellungen der SchülerInnen aus. Das ist auch so ein Prinzip im naturwissenschaftlichen Unterricht immer, oder allgemein ja Unterricht immer, ne? Man immer an dem Vorwissen anknüpfen. In der Naturwissenschaft ist es dann halt immer so die Vorstellung über die submikroskopische Welt, an dem man anknüpfen muss, weil man die verändern will. Bei diesem ganzen Thema gerade fällt mir noch eine, oder passt gerade ein guter Punkt, den ich auch noch sagen wollte, was die Spezifika bei den Naturwissenschaften angeht. Und zwar, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Chemie auf der einen Seite und Physik vor allem auf der anderen Seite. Ja, in Biologie ist es auf jeden Fall auch so. Für Mathe oder so Technik und Informatik oder so könnte ich jetzt das nicht so sagen im MINT-Bereich. Aber in also viele Leute finden die Chemie immer als schwerstes, weil sie diesen Unterschied fühlen. Und zwar ist es so, dass Physik ja einige Teilbereiche hat. Ich kenne mich viel zu wenig aus, aber Mechanik, Elektromagnetismus oder so ist ein Bereich. Nee, Elektrodynamik oder so, keine Ahnung. Das sind so isolierte Teilbereiche, in denen, wenn man in dem einen Teilbereich etwas nicht verstanden hat, man als Schüler oder Schülerin sich dann freut, wenn der andere Teilbereich drankommt, weil man dann wieder von null starten kann. Und das ist in der Chemie nicht ganz so, sondern da baut alles aufeinander auf und man muss das Atommodell halt verstanden haben, um irgendwie klarzukommen.
Ja. Also gibt es in Mathe auch. Mathe ist mal der Klassiker. Ja, Stochastik versus Analysis. Zumindest bei meiner Schülerschaft ist das
Ja,
so ein Ding.
genau.
Ja.
Physik ähnlich meinst du jetzt,
Ja,
ne?
Physik zum Beispiel ist es ja Mechanik und dann machen wir irgendwie Elektrosachen, ne? Also Elektrizität und so. Und das hat eigentlich alles was miteinander zu tun, aber es wird ja meistens dann nicht miteinander verbunden, sondern schön ne, so in seinen Teilen. Was mir aber dabei eingefallen ist, ist gerade, ich meine, auf der anderen Seite, du hast gerade Periodensystem gesagt. Also Chemie ist schon schön deterministisch.
Ey, also voll strukturiert. Wenn du das Periodensystem einmal verstanden hast, dann bist du der King und die Queen. Du kannst dir super viel ableiten. Das ist so einfach eigentlich. Aber stell mal, also hier in NRW, ich weiß nicht ganz genau, wie es bei euch aussieht, aber an manchen Schulen startet man in der 7., andere in der 8. Mit Chemie und dann ist man so im zweiten Lehrjahr kommt man so. Oder Lernjahr kommt man ja so zum Periodensystem. Und dann fragt man Leute im dritten Lernjahr, was sagt dir die Ordnungszahl von Natrium oder so? Das kommt nicht so richtig an. Oder ist sehr schwer doch zu vermitteln, wie strukturiert eigentlich Chemie aufgebaut sein kann.
Das ist die Ordnungszahl. Lass mich überlegen. Ist das nicht die Anzahl der Elektronen?
Ja, nee,
Nee?
nicht ganz. Der Proton.
Ja, Entschuldigung. Das ist meistens auch die Anzahl der Elektronen.
Ja, genau. Nee, du hast vollkommen recht. Ja. Nein, ich war auch kurz verwirrt gerade. Weil, ja, nee, also wenn Natrium dann ja sein Elektron abgibt und ein Natrium-Ion wird, dann hat es also nicht mehr die Anzahl an Elektronen von seiner Ordnungszahl, aber ist trotzdem noch ein Natriumatom. Also dann Natrium-Ion. Deswegen macht man das immer nicht so an den Elektronen fest, sondern an den
Ja.
Protonen, weil die halt im Kern sind. Deswegen war ich kurz verwirrt. Ja,
Naja,
alles gut.
alles okay. Ja, Kerne
Ja.
verändern sich nicht so einfach. Aber guck mal, ich hab's gewusst. Also grob.
Ja, ich
Ja.
bin sowieso überrascht. Du hast, weiß nicht, wie viel Chemie du dir noch vorher angeguckt hast, vorher, aber
Nichts, nichts.
ja,
Nein,
okay, dann
also ich.
hast du gut aufgepasst damals. Bin gut in.
Ja, ich weiß auch, dass außer bei Helium eine stabile Außenhülle immer 8 Elektronen hat. Bei Helium sind es nur 2. So.
Ja, das ist wieder so eine Faustregel, genau.
Ja.
Dazu hast du nichts verstanden darüber, wie die Schalen dann aufgebaut sind und dann Orbitale und so. Ja,
Ja.
aber es hilft auch viel und selbst das wüssten ja super viele Leute nicht, wenn du sie auf der Straße fragst.
Ja,
Ne? Und
aber
das.
tatsächlich Sachen dahinter habe ich damals im Grundkurs Chemie nicht gelernt.
Ja, aber weil der Unterricht wahrscheinlich noch ein anderer war, ne? Das hat sich dann doch vielleicht verändert,
Es
so
ist
in der.
25 Jahre her, ich
Ja,
kann mich da
genau.
ein bisschen rausreden. Aber die, Ja, naja, dieses, dass die Leute frustriert sind, kommt, glaube ich, tatsächlich davon her, dass wir heutzutage versuchen, kompetenzorientiert zu testen, aber nicht kompetenzorientiert unterrichten. Und das wiederum ist jetzt, glaube ich, ein großes Problem daran, dass erstens natürlich, und das kann ich mir jetzt selber auch ankreiden. Ich mache dieses Jahr viele Sachen neu. Weil ich...
Im Unterricht meinst du? Oder bei deinem
Leistungsnachweis? Ja, im Unterricht, weil ich andere Leistungsnachweise schreiben wollte. Siehe auch letzte Folge.
Genau.
Und wir die Erkenntnis haben, dass das nicht geht mit meinen alten Methoden.
Ja, dann muss man Unterricht neu planen, ja.
Genau.
Oder verändern, sagen wir so. Verändern.
Aber das ist natürlich, da hast du immer keinen Bock drauf, weil das ist ja Arbeit. Also jetzt als jemand mit 15 Jahren Berufserfahrung, Unterricht Neuplan ist Arbeit. Unterricht nicht Neuplan ist null Arbeit. Ja? Voll. Weil da läufst du durch die Tür und machst das, was du immer machst. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Und die andere Sache ist dann das, was ich ja schon vorhin gesagt habe, ist halt externe Drücke, Zeit und so weiter. Ne? Trotzdem, wenn man dann sieht, wir werden dazu angehalten, Leistungsnachweise zu machen, die teilweise nicht das testen, was das Fach hergibt. Das hatten wir schon. Und auf der anderen Seite, dass, wenn ich dann wirklich mal testen will, was, ob die Leute jetzt verstanden haben, wie das funktioniert, dann scheitern sie meistens, weil ich ihnen das ja nicht wirklich beigebracht habe. Und das ist natürlich so ein Problemchen. Ja, aber das kenne ich jetzt von meiner Seite auch. Wenn du jetzt einen Leistungsnachweis erstellen würdest, wie würdest du, sagen wir mal, deine Prioritäten legen?
Für Naturwissenschaften jetzt.
Ja, nimm ruhig Chemie. Wir reden von Sachen, von denen wir ahnen.
Konkret an Chemie. Also, du musst mir schon noch, glaube ich, jetzt zu Beginn auch einmal sagen, ob es Sek 1 oder Sek 2 sein soll.
Such's dir aus.
Ich würde nämlich, also in Sek 1, also ich muss jetzt auch vorab sagen, ich habe natürlich nicht so viele gestellt bisher in meiner Berufslaufbahn, aber in Sek 1 würde ich viel experimenteller rangehen und echt Sachen auch im Unterricht verändern. Dieser letzte Punkt, den du jetzt gerade eben aufgeworfen hast, den sehe ich super stark so. Und diese externen Drücke sind natürlich in der Sek 2 noch viel stärker. Also da ist der erste Blick komplett in den Kernlehrplan. Was stehen da für Kompetenzen drin? Und nun hatte ich im Refle auch eine eigene EF, sodass ich da Einführungsphase, Klasse 11, sorry, ja. Das nennt man in NRW EF und dann Q1, Q2, ja. Statt 11, 12, 13. Aber da kann ich für sagen, dass die Kompetenzen da so dezidiert eigentlich drinne stehen, dass man so, dass ich als Wochenziel, nicht unbedingt immer so ein Stundenlernziel, aber Wochenlernziel so in den Plan schreiben kann. Und dann plant sich der Unterricht quasi von selbst so. Inwiefern das dann auf das Abitur vorbereitet ist, weiß ich nicht, aber
Du hast
das war jetzt Unterrichtsplan
gemacht, der drankommt.
Ja, genau.
Scheißegal, ob er angekommen ist.
Das muss dann reichen, ja. Aber ich merke gerade, du hast mich ja nach Leistungsnachweisen gefragt und nicht nach Unterrichtsplanung.
Genau. Also wir nehmen mal Sek 1. Sek 1, wie sieht jetzt so ein klassisches, wie würdest du jetzt rangehen? Du hast jetzt ein klassisches Thema aus der Sekundarstufe 1. Wie würdest du das jetzt bauen? Und wir machen auch den richtig schlimm, wir machen jetzt einen rein theoretischen Test.
Ich glaube, wir sollten es. Nein, du willst auf allgemeine Kriterien ja gerade raus, aber vielleicht sollten wir es doch noch ein bisschen konkreter auch machen. Indem wir uns noch ein Thema suchen.
Das Thema hätte ich dir jetzt überlassen.
Ja, okay, genau. Aber dann gebe ich mal gerade eins vor. Wir können ja mal die Einführung der chemischen Reaktion uns gerade vorstellen. Der Chemie-Anfangsunterricht beginnt so mit Stoffeigenschaften und dann Trennen von Gemischen und so. Und irgendwie kommt dann der Turn, hier eine Verbrennung ist, das klassische Beispiel ist manchmal Verbrennung, aber man kann es auch am Keksteig machen. wenn wir die Zutaten mischen, kneten, rühren, dann haben wir noch keine chemische Reaktion. Das Backen dann ist aber die chemische Reaktion, um jetzt so ein bisschen Kontext zu liefern. So, und da für diese Einheit will ich einen Leistungsnachweis jetzt aufstellen. Was sind dabei meine Kriterien? Das ist deine Frage, korrekt?
Mhm.
Ja. Ich merke, dass ich das so ein bisschen intuitiv machen würde. Mhm. Gerade eben ging mir durch den Kopf, das sind Sachen, die wir gerade schon besprochen haben. Ich würde mir einen anderen Kontext suchen, um eben diesen Transferbereich hinzukriegen. Auf den die SchülerInnen dann halt das Prinzip der Veränderung der Stoffeigenschaften und Energieumsatz nochmal neu anwenden können. Und vorher ist es reine Reproduktion mit verschiedenen Methoden, Aufgabenstellungen. Also da würde ich halt auch variieren. Lückentext, Tabelle, also so ein bisschen Multiple-Choice-mäßig. Ne? Liegt hier eine chemische Reaktion vor, liegt ja keine vor. Freitext, also da in den Aufgabenanforderungen auch ein bisschen zu variieren, wäre für mich noch ein Kriterium.
Mhm. Wie schaut's ja damit, dass, also ich habe jetzt dieses Jahr mehrfach Leistungsnachweise gestellt, die im Endeffekt einen großen Rahmen hatten oder zwei große Rahmen. Also, ich hatte jetzt Soziologie, hatte ich geschrieben. Und da war das Thema Devianz und so Theorie von Foucault. Und dann habe ich im Endeffekt diese zwei Rahmen gehabt und eigentlich nur darüber jeweils zwei große Aufgaben gestellt. Und am Anfang des Jahres in Soziologie habe ich tatsächlich eine Aufgabe gehabt, ein Thema gehabt, das sich über die komplette Arbeit streckte und die verschiedenen Dimensionen des Wissens und des Transfers jeweils mit diesem einen Thema verbunden haben. Das könnte man ja, kann man ja in Chemie vielleicht auch machen, ne? Also gerade wenn es um Reaktionsgleichungen geht, dass du halt im Endeffekt mit einem großen Beispiel arbeitest. Oder ist es unpraktisch?
Also du hast ja im Unterricht vorher ein Beispiel gehabt, um das Prinzip klarzumachen. Mhm. Und wie ich gerade eben sagte, für den Transfer müsste es dann halt noch ein weiteres oder zwei weitere Beispiele geben in dem Leistungsnachweis. Mhm. Das, was du jetzt meint, gerade beschrieben hast mit diesen großen Bereichen, da haben wir vielleicht gerade so ein bisschen das Problem, dass du über die Sek 2 sprichst und ich über die Sek 1.
Ja.
Und dann noch dieses Nebenfachding, ne? Das sind halt immer so Tests, ne, die in eine sonstige Mitarbeit zählen. Ich habe ja keine richtigen Klausuren. Ich glaube, in Klausuren in den Hauptfächern ist das auch nochmal anders möglich, so den großen Rahmen mit reinzunehmen. Aber ich bin angehalten, ich habe es gar nicht so nachgeguckt, ob es im Gesetz steht, aber dass man so einen Test halt immer nur über die letzten 4 Wochen schreiben kann. Ne?
Okay, das heißt, wie viel Zeit hast du? Das ist mal jetzt eine interessante Frage.
Ja, so eher die Zeit für so eine Kurzarbeit bei euch. Ne?
30 Minuten. Hast,
ja, 20 eigentlich größtenteils.
Das ist eine Ex.
Ja, okay, dann eine Ex. Obwohl wir sie dann halt ankündigen. Ja.
Der Witz.
Und du sprachst du jetzt eben von dem Foucault- und Devianz-Beispiel schon über eine Klausur, richtig? Ne?
Oder da rede ich über eine 30-minütige Kurzarbeit.
Okay, und dann zwei Aufgaben.
Meine Güte. Zwei Aufgaben, Bahn 20 Punkte. Knick, okay. Knack. Aber das ist Oberstufe und das ist dann sehr spezifisch mit Material dran und so. Die Ex im Übrigen, weil darf man nur über den Inhalt der letzten zwei Unterrichtsstunden schreiben.
Ach was.
Ja, natürlich.
Ja. Ja, ich meine, da steckt natürlich immer das, was davor gemacht wurde, auch drin, so als Voraussetzung.
Ja, als Englischlehrer kannst du da immer Grundwissen fragen, das heißt, du kannst immer Vokabeln fragen.
Ja, aber das sowieso, ja.
Die Idee ist tatsächlich, dass es im Endeffekt ein schriftlicher Leistungsnachweis ist, der, das heißt ja auch nicht Ex eigentlich. Ex ist der alte Begriff und der steht für Extemporale, der echte Begriff ist Stehgreifaufgabe. Ja.
Klingt viel besser. Nein.
Ja, aber da sagt der Name halt, was es tut.
Ja.
Ja, die Schülerschaft findet diese Teile übrigens gar nicht so schlecht.
Klar, das hält die selbst zum Lernen an. Also ich bin manchmal erstaunt, was ihr in Bayern da doch anders macht, aber ich glaube, für den Lernprozess ist das gar nicht schlecht, die da so enger an der Hand zu führen, am Band zu führen.
Nicht nur das. Exen sind weniger wert als Kurzarbeiten. Kurzarbeiten zählen immer im Vergleich zu mündlichen Noten doppelt.
Ja.
Und Exen bin ich gesetzlich dazu verpflichtet, mindestens 3 Stück im Jahr zu schreiben und eine Kurzarbeit brauche ich pro Halbjahr nur eine. Was dazu führt, dass die Schülerschaft einfach, die sind das auch aus ihrer Bildungsbiografie her gewöhnt, wenn eine Ex nicht läuft, wirst halt erwischt mit dem Ding. Ja?
Ja.
Du gibst da Kontrolle ab. Das heißt aber auch, dass du dich halt weniger scheißt, weil im Schnitt schreibst du ja noch mal 2 Stück.
Genau.
Und das Ding ist nur so viel wert wie eine mündliche Note und mündliche Noten kriegst du auch jede.
Kriegst du einen Schuss vom Bug quasi, ja?
Ja, auch. Es tut halt bei Weitem nicht so weh, in einer Ex eine schlechte Note zu bekommen, als in einer Kurzarbeit.
Ist das denn in der Sek 1 auch in Bayern?
Ja, das ist so, in der Sek 1 Konzepte? Ist es sogar wirklich, wirklich wild verbreitet. Also wir schreiben erstaunlich wenig Stehgreifaufgaben, weil bei uns die Planung so komplex ist und wir halt verbindliche Noten brauchen wegen Abi und so. Aber wenn du jetzt an einem Gymnasium in einer klassischen 8. Klasse oder so bist, ja, kannst du davon ausgehen, dass eigentlich jede Lehrkraft dir die ganze Zeit irgendwie so Stehgreifaufgaben um die Ohren schmeißen kann.
Verrückt.
Und natürlich, die Dinger müssen nicht angekündigt werden und die müssen nicht koordiniert werden und man kann mehrere an einem Tag schreiben, sodass im Endeffekt du dir das durchaus passieren kannst, dass du an einer bayerischen Realschule, Gymnasium in 2 Wochen vor den Ferien an einem Donnerstag in die Schule kommst und dann schreibt halt der Mathelehrer in der 2. Stunde eine Mathe-Ex. Ja, dann denkst du dir schon, oh, danke. Dann schreibt der Musiklehrer in der 5. Stunde noch eine Musik-Ex. Dann denkst du dir, ja, herzlichen Dank für den Quatsch. Ja, und dann kommst du nachmittags noch irgendwie in
Rallye.
Ja, in Rallye und dann schreibt der Rallye-Lehrer noch eine Rallye-Ex und dann denkst du dir, das ist super und ich bin minderjährig, aber ich würde jetzt gerne trinken. Ja.
Ja.
Und dann weißt du halt auch, eine von denen ist mindestens scheiße.
Ja, das kann man, ja, genau, kann man so sehen und bin ich auch eigentlich der Meinung, das ist dann zu viel und das ist ja auch ein Thema in deinem Podcast immer, wo ich dir auch vollkommen zustimme. Also der zeitliche Workload für SchülerInnen und ist einfach absurd.
Da wäre ich
aber,
dass man untereinander miteinander redet, wann wir Exen schreibt. Und es ist in der echten Welt ist es auch so, dass
im guten Kollegium üblich sind.
Ja, in der Realität ist es tatsächlich auch so, dass wenn du durch die Tür kommst und sagst, ich will eine Ex schreiben und die Schülerschaft, das ist heute schon die dritte, dass dann die Leute sagen, okay.
Ja, genau. Aber auf den Punkt wollte ich gerade auch hinaus, dass ich den Eindruck habe, oder dass ich das gar nicht schlecht finde, dass ihr da so verbindlich seid in Bayern, weil ich beobachte das vor allem dann bei den schwächeren SchülerInnen so eine Prüfungsangst. Ne? Also wir in NRW müssen alles ankündigen, wir haben da diese Ex gar nicht und wir haben auch dieses Kurzarbeitprinzip nicht, sondern nur immer Klausuren, die 3 Wochen vorher schon feststehen. So. Und damit kommen übelst viele Kinder und Jugendliche, habe ich das Gefühl, gar nicht so richtig klar. Die freuen sich immer, wenn das mal ausfällt, wenn das eine Woche später ist und so. Und durch diese viel frequentiertere Leistungsnachweisdichte, so die ihr habt, kriegen die halt viel öfter eine Rückmeldung, wie ihr Lernstand wirklich ist. Weil de facto läuft es ja so dann, die Leute, die sich darüber freuen, dass eine Arbeit ausfällt, Klassenarbeit, die lernen ja trotzdem nicht die Woche, sondern schreiben die nächste Woche genauso eine schlechte Arbeit. So, ne? Das ist
Selbstorganisation. Wir haben bei uns an der Schule die Erfahrung gemacht, dass wir das kann ich jetzt erzählen, in Englisch haben wir geht es nach, also wir dürfen nach Klassenstufen dürfen wir selber festlegen, was wir schreiben, ob Kurzarbeiten oder Schulaufgaben. Und eigentlich dürfen das die Lehrer auch selber. Und wir haben Klassen, in denen wir uns entschieden haben, in Englisch Stegreifaufgaben zu schreiben. Zum Beispiel die Vorklasse, die haben 8 Stunden Englisch die Woche.
Boah, das ist viel, ne?
Die haben 8 Stunden Englisch, 8 Stunden Mathe, 8 Stunden Deutsch, ein bisschen Profilfach und das war's. Ah,
ja.
Das ist eine Wiederholungsklasse. So, die schreiben 4 Schulaufgaben, also 4 große Klausuren.
Mhm.
Und unsere Erkenntnis war, wenn wir jetzt Kurzarbeiten schreiben, schreiben wir in jedem Halbjahr dazu noch eine Kurzarbeit. Und die Leute haben im Jahr 6 angekündigte Leistungsnachweise.
Mit der Kurzarbeit zusammen, ja.
Ja. Führt dazu, dass die Körperspannung direkt nach dem letzten angekündigten Leistungsnachweis absolut nachlässt und du hinten im Wind im Sommer dann absolut die Hölle hast, weil du 8 Stunden Leute unterrichtest, die sich denken, ja, ich habe doch meine Noten.
Hm.
Pädagogisch ist so eine Extra viel, viel besser, weil die erstelle ich dir innerhalb von einem Tag.
Ja.
Die erstelle ich dir innerhalb von einem Tag, die muss ich nicht ankündigen, nächsten Tag, patsch. Ja? So, ich habe schon Exen geschrieben während des Abis. Also ist überhaupt kein Problem. Ja, kannst du zwischendrin wegkorrigieren. Zum einen hält es die Körperspannung, zum anderen ist für die Schülerschaft das tatsächlich angenehmer, weil das, was du gerade geschildert hast, auch nicht passiert. Nämlich diese, also bei uns verknüpft sich an der Kurzarbeit dann auch die Erwartung, dass der Schülerinnen und Schüler, dass sie vorbereitet werden.
Klar.
So, ne? So, das heißt aber auch, dass die halt nervös sind und so weiter und dass das dann kommt und so weiter. So, bei Exen kommt das nicht und gleichzeitig ist es halt viel, viel angenehmer, weil 8 Stunden die Woche, ha. Weißt du, wie viele Exen ich da schreiben kann im Schuljahr? Also im Schnitt schreiben wir 4. Doppelt so viel wie die Kurzarbeit. Und du kannst dir dann halt als Schülerin oder Schüler kannst du dir halt da denken, ich habe 2 Schulaufgaben, ich habe 2 Exen pro Halbjahr, ich habe noch eine mündliche Note. Ja, da denkst du dir, ja Gott, den einen Fünfer da, den nehme ich halt einfach mal mit.
Ja? Das entspannt da so ein bisschen.
Es, interessanterweise entspannt es die Leute und vor allen Dingen nimmt es halt auch ein bisschen diese Erwartung heraus, dass du Teaching for Test machst.
Ah, das ist paradox irgendwie, durch mehr Testen dann entspannter werden und so.
Das ist spannend. Dasselbe Argument haben wir in der 11. Klasse. Die 11. Klasse ist die Hälfte der Zeit im Praktikum. Das heißt, du hast immer nur so 3 Wochenblöcke. Wenn ich jetzt Schulaufgaben und Kurzarbeiten schreibe in der 11. Klasse, wo ich immer dagegen bin, aber ich unterrichte keine 11. und die Kolleginnen und Kollegen suchen sich das selber aus, dann habe ich 3 Blöcke pro Halbjahr. So. Und das sind immer so 3 Wochenblöcke. Das heißt, du unterrichtest Block 1. Am Ende von Block 1 schreibst du die Kurzarbeit. Ja, am Ende von Block 2 schreibst du die Schulaufgabe und dann bist du eigentlich schon durch. Oder wahrscheinlich machst du den ersten Block und dann am Ende von Block 2, am Ende von Block 3 und dann ist Halbjahresnote.
Ja.
So. Wenn du jetzt die Kurzarbeit dort rausnimmst, kannst du viel entspannteren Unterricht machen, weil nämlich du einen zweiten Block hast, in dem du einfach unterrichtest. Ja, da schreibst du zwischendrin eine Ex, aber die Ex bereitest du ja nicht vor. Ganz im Gegenteil. Die schreibst du einfach nur. Ja. Für die Schülerschaft bedeutet es auch, du hast mehr Zeit zum Üben und zum Lernen. Und natürlich kann ich die Inhalte der Stegreifaufgabe, muss ich, dadurch, dass ich ja nur die letzten 2 Stunden schreibe, ja, muss ich viel spezifischer anpassen und kann dementsprechend auch mir ein bisschen überlegen, was tue ich da rein. Ja, frage ich zum Beispiel Vokabeln, frage ich keine Vokabeln. Habe ich Grammatik wiederholt und frage diese Grammatik nochmal ab und lauter solche Sachen. Ja. Und das gibt allen Beteiligten eine größere Flexibilität und weniger Druck, lustigerweise.
Ja, ja, ja. Also wenn es nicht Hamburg wird, komme ich zu euch nach Bayern.
Ja, der Witz ist im Übrigen, mit diesen unangekündigten Leistungsnachweisen musst du auch gar nicht so viel mehr testen. Und Stegreifaufgaben haben keine Nachschriften, weil es ist ja ein unangekündigter Leistungsnachweis. Dementsprechend kannst du da nicht entschuldigt krank sein.
Mm.
Ja? Also, sprich, der Schüler, die Schülerin weiß ja nicht, wenn sie Mittwoch nicht in die Schule kommt, weil sie whatever, ja, Schnüpfchen hat, ja, irgendwelche Privatprobleme, sonst was, ja, also alles legitime Sachen, der Schule fernzubleiben für einen Tag. Weiß die Person ja nicht, dass du planst, eine Ex zu schreiben. Okay, vielleicht riecht es, dann kommt sie trotzdem fern. Haben wir alle Pech gehabt. Ja. Mhm. So, aber du kannst es halt nicht nachschreiben, weil das ist ja kein angekündigter Leistungsnachweis.
Ja, klar. Von der Definition her schon nicht. Ja,
so, und das bedeutet natürlich auch, du hast weniger Arbeit, weil du schreibst nicht nach. Ja, dafür gibt es keine Nachschrift.
Ja, das macht voll Sinn.
Und
Ich werde ja richtiger Fan von Bayern noch.
Du kannst für NRW gerne mal nachgucken, wie du Sachen ersetzen kannst. Man kann nämlich zum Beispiel bei uns, steht es im Gesetz, dass man auch nur eine Kurzarbeit durch mehrere kleinere Tests ersetzen kann. Ich glaube, da habe ich mit Katja sogar drüber geredet, weil die hat das gemacht. Du kannst also hingehen, kannst sagen, ich schreibe 3 Tests über das Schuljahr verteilt und diese 3 Noten geben dann die Klausurnote oder die Kurzarbeitennote. Und das ist natürlich auch eine Entlastung und viel, viel fairer. Und du definierst das und du sagst, hier ist ein Datum und darf, ja, und sagst auch vorher, in diesem Test geht es darum, darum, darum. Ich habe sämtliche meiner mündlichen Noten schon gegen ein Portfolio ersetzt.
Ja.
Ja, wo dann die Leute mehrere kleine Tests geschrieben haben. Und dann gab es 6 Tests und da konnten sie Noten erreichen und davon mussten sie sich 5 Stück, davon konnten sie dann sogar noch 1 streichen und die anderen 5 habe ich dann den Durchschnitt gebildet und das war die mündliche Note. Und das ist sogar noch rechtssicherer, weil da habe ich einen Paper Trail. Also es ist weitaus besser, als sich einfach vor den Rechner zu setzen und sich zu denken, 8 Punkte.
Ja, ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an in NRW. Wo du jetzt gerade so viele Details dazu berichtet hast, wurde mir auch nochmal klar, ich dachte, das wäre dann auch immer sehr strikt bei euch, aber wenn du sagst, ihr seid da relativ frei, das zu ersetzen und euch auszusuchen, ich mache Kurzarbeit oder ich mache Exen und so, das ist ja doch recht flexibel dann. Ja,
du musst es am Anfang des Schuljahres festlegen.
Genau, und dem Kurs auch mitteilen. Oder?
Ja, ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die schreibt in der 12. Klasse in Mathematik im ersten Halbjahr eine Kurzarbeit und im zweiten Halbjahr Stegreifaufgaben mit dem einfachen Argument, dass sie im zweiten Halbjahr weniger Zeit hat und deswegen lieber 2 Exen schreibt.
Okay, so eigenes Arbeitspensums-Argument, ja.
Ja, nee, es ist auch für die Schülerschaft natürlich angenehmer. Weil die haben
weniger Zeit für den, weniger Zeit.
Die können sich ja eh nicht drauf vorbereiten.
Ja.
Also,
nee, stimmt, das macht auch Sinn.
Und wir dürfen relativ viele Dinge, wir müssen sie halt entweder absegnen lassen oder müssen sie vorher der Schülerschaft mitteilen. Aber das ist übrigens, kann ich jetzt schon ankündigen, ich versuche für die Sendung Mai, für die Juli-Sendung, eine Kollegin von mir hier an das Mikrofon zu zerren, die im Schulversuch alternative Prüfungsformate ist. Ja, wo wir dann nochmal so ein bisschen darüber reden, was man da alles machen kann. Und es geht erstaunlich viel. Also, okay. Was ich dieses Jahr zum Beispiel gemacht habe, ich habe Lernplattformen gestützt, meine Schülerschaft im Soziologiekurs in Gruppen podcasten lassen.
Ja.
Also die Idee war, also meine Idee war, ich möchte, dass sie einen Leistungsnachweis machen, der reflektiert. Also das ist jetzt, wir sind von Naturwissenschaften weg, aber es ist okay.
Wir können das dazu gleich nochmal zurückbinden.
Ja.
Wir sind ja auch schon lange dabei, aber das machen wir dann gleich noch. Ja,
genau, aber das ist jetzt so, ich mache jetzt das Soziologiebeispiel, aber das
ist... Genau, kurze Frage noch davor. Ist die von diesem Institut für zeitgemäße Prüfungskultur?
Nee.
Okay, gut, weil da gibt es auch so ein Institut, wo so Leute dabei sind, die wir nicht so gut finden. Hier, der Komma so und finde. So. Ja,
Nee. Es gibt hier in Bayern ein extra Dings, das vom Kultusministerium gefördert wird und so.
Okay, für alternative Prüfungskultur,
ja. Genau, das ist ein richtiger Schulversuch. Da gibt es auch genug Sachen, die eigenartig sind. Und da wird auch noch nicht richtig, Also sagen wir es mal so, da muss man dann über andere Dimensionen nachdenken, wie zum Beispiel Arbeitslast, was da jetzt erst wieder in der Diskussion ist.
Okay, ich bin gespannt auf die Folge.
Ja,
dein Soziologiebeispiel.
Genau, und mein Soziologiebeispiel war, ich habe mir überlegt, ich möchte gerne im Endeffekt eine mündliche Note haben, weil die Kurzarbeit muss ich schreiben, einen schriftlichen Leistungsnachweis brauche ich.
Mhm.
Und die Kurzarbeit ist fest vorterminiert und so weiter und so fort. Wir sind hier im Abi-Jahrgang. Und wie entlaste ich die Schülerschaft und bekomme trotzdem einen coolen Leistungsnachweis und habe nicht einfach so eine gefühlte mündliche Note? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen das ganz einfach. Ich habe ja meinen Soziologiekurs gebaut. Übrigens, das habe ich ja hier im Podcast auch erzählt. Und habe dann einfach gesagt, ich habe Gruppen und jede Gruppe bekommt ein Thema und diese Gruppen setzen sich dann abends hin mit hier so einem Remote, ja, hier mit dem StudioLink Remote Setup. Ich habe da eine schöne Angabe, wie man im Endeffekt mit StudioLink gemeinsam aufnimmt, mit Bildern und so und Pfeilen, wo du drauf drücken musst. Ja, kleinschrittig und offensichtlich, weil das ist natürlich eine Sache, die kann dich schon überfordern. Und dann war die Aufgabe ganz einfach. Ihr habt hier ein Thema und über dieses Thema führt ihr ein freies Gespräch. Ihr müsst euch nicht vorbereiten, ihr dürft abschweifen. Zeit spielt keine Rolle. Und eure Flags benahmt ihr und ladet sie in der Lernplattform in dieser Aufgabenstellung hoch. Weil das kann man da machen. Und dann lade ich die runter, habe die Flags genommen, habe die Flags zusammengeschnitten, habe eine MP3 draus gemacht. Da kamen unheimlich geile Sachen drauf raus, weil wenn du die Schülerschaft einfach sich abends zu so einem Thema wie soziale Ungleichheit, ja, vor so einen Rechner schmeißen lässt, unbeobachtet, und die kommen ins Reden und die, ja, es war, du kannst es ja leider nicht veröffentlichen, ja.
Ja, genau.
Aber es ist,
aber das,
es war glorios.
Ja. Aber dafür gibt es ja einige Beispiele jetzt gerade bei dem Ohm-Podcast von deinem Kollegen da.
Genau, also der
schon auch,
ja, der hat das im Unterricht aufgenommen oder teilweise auch die Schülerinnen und Schüler daheim aufnehmen lassen. Die haben halt eine Freigabe.
Genau, und die haben aber auch Vorbereitung. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast das ohne Vorbereitung gemacht?
Genau, ich wollte einfach nur ein reflektierendes Gespräch.
Ja.
Aber das war auch total geil, weil die waren innerhalb von 5 Minuten, und in Soziologie ist das ja schön, ne? Also in so einem persönlichen Gespräch. Also das eine war das Thema sozialer Status, und dann war so, dann war das Gespräch innerhalb von 5 Minuten, was man studieren möchte, und dann hieß es so, ja, ach, ich kann mir dich auch in dem Studium vorstellen und so weiter. Und im zweiten Halbjahr, das passiert jetzt gerade, ist ihre mündliche Note ein zweiseitiger, ohne Quellen, also ein zweiseitiger populärwissenschaftlicher Aufsatz zu einem Thema. Keine Quellen, einfach nur eine Argumentation. Sie dürfen natürlich gerne recherchieren. Und auch da ist die Angabe, ihr macht das bitte nicht an einer anderen Stelle als bei mir im Unterricht. Ja, so, weil ihr gebt bitte nicht extra Zeit dafür aus.
Ah ja, deswegen.
Ja, weil das ist mir ganz wichtig. Ich muss die Leute dann halt auch entlasten. Ja, so, du wolltest es zurückbinden in Chemie.
Ich versuch's mal. Also, wir sind jetzt beim Thema alternative Leistungsnachweise. Mhm. Und auch so ein bisschen bei der Frage, denn dazu hatte ich mir im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken gemacht, ob man Zeitpunkte oder Zeiträume gibt für den Leistungsnachweis. Also im Grunde, ja, wird ja ein Produkt erstellt, was dann bewertet wird, genau. Und so eine große Unterscheidung ist ja immer, bewerte ich das Produkt oder den Prozess auch? So in der klassischen Theorie zu Leistungsnachweisen. Und mein Gedanke dabei war immer, also einmal habe ich auch über den Stresslevel für die SUS nachgedacht, inwiefern so klar ausgeflaggte Zeiträume, Prüfungszeiträume, wichtig sind oder überhaupt möglich sind, das vom Lernzeitraum sozusagen zu trennen. Ne? Also, dass man sagt, hier, wir haben jetzt 2 Wochen Lernzeitraum. Also ich spreche jetzt mal, es wird auch wieder philosophisch gerade, aber ich versuche das gleich nochmal zu Navi zu machen. Wir haben jetzt einen Lernzeitraum wir lernen jetzt 2 Wochen lang, eignen wir uns Wissen an zu diesem Thema. Mhm. Und dann gibt es 1 Woche Prüfungszeitraum, jetzt ganz grob erstmal, da erarbeitet ihr eine Leistung und die wird dann bewertet. Das ist der Leistungsnachweis.
Ja, naja, also du hast halt zum einen immer so, du kannst ja prozessorientiert sein, ne? Und den Prozess mitbewerten und dann brauchst du dafür halt Kriterien.
Ja.
Was du ja da jetzt auch mit ansprichst, ist, dass man eine klare funktionale Trennung zwischen Lernen und Leistungsnachweis hat, ne? So, das finde ich total wichtig.
Ich find, genau, das ist von der Theorie her eigentlich entscheidend, ne?
Ja,
aber ist das so klar trennbar, frage ich mich gerade. Weil in dem Prozess der Anfertigung des Lernproduktes so lernt man ja wahrscheinlich auch noch sehr viel selbst so.
Ja.
Also könnte man nur sagen, man hat vorher so eine Phase, die noch nicht bewertet wird. So.
Ich glaube, es ist ich glaube, es ist ganz wichtig, Teile des Unterrichts als Safe Territory auszuflaggen, genau, weil ansonsten, also wir haben jetzt viel über diese bayerischen Sachen geredet. Die führen halt auch dazu, dass du die ganze Zeit in dem Minenfeld stehst.
Ja, das ist, genau, unter der Perspektive ein bisschen suboptimal eigentlich. Ja.
Genau, das heißt also, dass du an bestimmten Stellen als Lehrkraft dich halt hinstellen musst und sagen musst, hier ist kein Minenfeld. Das machen zu wenige Kolleginnen und Kollegen.
Mhm.
Ja, aber ich hab dieses Jahr mit einem Schüler geredet, der auf mich zukam, wie er meinte, wie kann ich meine mündliche Note besser machen? Aber ich meinte, ja, sie machen einfach mit, es ist Politik gewesen, sie machen einfach mit, reden mit und selbst wenn sie mir eine Frage stellen und die Frage, ja, selbst wenn sie mir eine Frage stellen und die Frage lässt erkennen, dass sie mitdenken, dann ist das für sie nur positiv. Und dann sagte der zu mir, ja, andere Kollegen haben gesagt, naja, wenn er was nicht weiß, auch wenn er eine Frage stellt, dann ist das automatisch negativ. In Klammern, wie kriege ich meine Schülerinnen und Schüler dazu, dass sie nie wieder mit mir reden, ja?
Oh, echt, das ist sehr grausam.
Ja, alte Schule. So, ja. Die, und ich kann mich halt auch hinstellen und kann sagen, so, jedes dieser Prozesse hat einen Erarbeitungszeitraum und dann hat er einen Prozesszeitraum und dann kannst du dich, und dann musst du dir eigentlich keine Sorgen machen, weil du kannst das sogar miteinander vermischen, weil in dem Moment, wo du sagst, okay, wir machen jetzt hier diese große Aufgabe und ich beurteile den Prozess. Und die Kriterien für diese Prozessbeurteilung sind folgende. Und ich kann jetzt ein schönes Beispiel nennen. Ich habe diese Woche Seminararbeiten gelesen. Und bei den Seminararbeiten gibt es eine magische Note für die Seminarphase. Ja, also wie verhält sich der Schüler, die Schülerin während des kompletten Unterrichts? Es gibt so eine overarching Note. Mhm. Und die ist halt hardcore weich, ne? Was damit reingeht, ist, sind die Abgaben alle pünktlich. Okay. Aber was mache ich denn? Ja, also was ist mein restliches Kriterium? Ich habe regelmäßig im Seminar Schülerinnen und Schüler, die komplett eigenständig geile Arbeiten schreiben. Okay, ist eine 1. Ja. Ne? Alle Abgaben richtig und hat komplett eigenständig eine Arbeit geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen an die Uni. Was ist jetzt mit denen, die mir Fragen stellen? Sind die schlechter? Nee, die sind genauso kompetent, wenn sie mir eine Frage stellen und meine Antwort einarbeiten. Die sind nur anders kompetent, die wissen nämlich, wann sie Fragen stellen müssen.
Ja.
Wer ist inkompetent? Diejenigen, die wursteln, ohne mir eine Frage zu stellen. Ja. Und diejenigen, die mir zwar die ganze Zeit Fragen stellen, aber mir nicht zuhören. Die sind das ist nicht kompetent, ne?
Nee, die haben das dann mit den Fragenstellen nicht ganz verstanden, genau.
Ja, aber das ist ein ganz, ganz weirdes Kriterium, ne? Jetzt als Leistungskriterium.
Klar. Das.
Und solche Kriterien musst du aber dann vorher klar machen, ne? Also zum Beispiel, wie ich jetzt mit meinem Soziologie-Ding gesagt habe, Sie dürfen abschweifen, haben Sie keine Angst, über alles Mögliche zu reden. Ich habe ernsthaft eine Podcast-Folge gehabt, wo jemand meine, ja, da steht in der Angabe, dass wir abschweifen dürfen. Dann schweifen wir jetzt ab. Ja, weil da bot sich so eine Stelle und dann wurde das als Erlaubnis genommen, dass ich explizit gesagt habe, das geht, dass das geht. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut. Das war ein super Podcast.
Ja.
Ja. Das heißt, ich würde dir da raten, baue es zusammen und dann mach's, definier vorher, was prozessorientiert ist. Also gerade zum Beispiel jetzt, wir können ja Chemie nehmen, dann halt, ja, häng dich doch an dieser Protokollsache auf. Ja? Dass du sagst, am Ende ist mir vollkommen egal. Ja? Also das Produkt, was ich bewerte oder das, was ich am Ende bewerte, ist euer Protokoll. Ich bewerte nicht, wie oft ihr während dieser während der Phase, in der ihr dieses Protokoll erstellen müsst und experimentieren müsst, bei mir auf der Matte steht und weint.
Genau, dann hat man das mit den Fragen quasi rausgenommen, ja.
Ja, dafür stellst du dich dann hin und sagst, ja, allerdings werde ich kein einziges Protokoll mir vorher angucken. Ja, es gibt halt kein Feedback zu dem Protokoll an sich. Ihr dürft mir alle Fragen stellen, wie ihr wollt. Aber es gibt halt im Endeffekt kein direktes Feedback, weil dann kann ich es auch selber schreiben.
Ja, das stimmt. Ja, das liegt auch auf euch dann. Na, kommt dazu.
Und dann hast du das mit drin.
Also, ich glaube, wir sollten gleich irgendwann auch mal einen Punkt machen. Wir sind ja schon länger dabei und das muss dann hörbar bleiben. Aber
eigentlich sind Podcast-Folgen in diesem Podcast nur eine Stunde lang. Da sind wir schon eine halbe Stunde drüber. Das ist okay.
Ja, die erste Folge war auch schon länger. Alle 11 Folgen dann bin ich zu Gast und dann wird es länger vielleicht.
Nein, ist ja vollkommen okay. Ich glaube, Menschen haben hier was mitgenommen.
Ja, ich habe auch das Gefühl. Lass uns das trotzdem noch kurz abbinden, indem wir nochmal ganz konkret werden. Du hast gerade mit dem Protokoll ein Beispiel Navi-spezifisch gesagt. Mhm. Ich bringe mal jetzt gerade noch ein anderes, über das wir vielleicht gerade nochmal sprechen können. Und zwar haben wir vor kurzem jetzt in dem Unterricht, in dem ich bin, Erklärvideos anfertigen lassen.
Ja.
So, das lief jetzt aus anderen Gründen suboptimal und alles. Aber wenn wir das nochmal darauf anwenden jetzt, dann denke ich mir, also de facto war das im Unterricht auch einfach nicht gut orchestriert, aber da wäre es ja schon denkbar jetzt, dann arbeitsteilig auch zu arbeiten, oder das wurde ja auch gemacht, dass man eine Lernphase hat, in dem alle die Grundlagen des Themas, also es ging um Elektrochemie, eigentlich auch echt, also das bietet sich sowieso super da an. Ne? Alle begreifen die Grundlagen der elektrochemischen Prozesse. Es sind Redoxreaktionen. Und Stichwort Oxford für alle nochmal. Und dann geht man arbeitsteilig in Gruppen und sollte als Lernprodukt ein Erklärvideo anfertigen zu gewissen Batterietypen. Ne? Zink-Luft-Batterie, Auto, Kohle da, Graphit und so. Das ist perfekt machbar. Und da beginnt dann die Prüfungsphase quasi, der Prüfungszeitraum. Und genau, dann kann man sich im Grunde aussuchen ja, ob man nur das Produkt bewertet oder ob man auch irgendwie, also in der Gruppenarbeit sowieso auch immer noch ein bisschen den Prozess, glaube ich, mit bewerten muss.
Ja, aber Erklärvideos würde ich im Endeffekt immer nur das Video bewerten.
Warum?
Weil alles andere schwierig wird.
Ja. Na? Ja, es war, ja.
Also, das Problem ist ja, die Tränen am Ende wird da Arbeit geleistet, wenn du nicht hinguckst, nämlich daheim oder irgendwo.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall der Punkt gewesen. Das hätte man viel klarer in den Unterricht holen müssen und so.
Ja, aber das kannst du ja nicht, weil da hast du ja keine Zeit für.
Ja, und keine isolierten Aufnahmeboxen oder irgendwie sowas.
Ne? Ja, das ist halt.
Ja, und Zeit sowieso. Es war viel zu wenig Zeit eigentlich für so eine Aufgabe.
Ja. Fand ich auch. Da würde ich dir dann echt empfehlen, bei der nächsten Folge zuzuhören, weil wir machen Erklärvideosachen und so weiter an der Schule schon länger. Ja. Ja, also da gibt es Dinge. Und.
Sehr gut.
Wir haben da zum Beispiel auch Kriterienschema dafür, für sowas. Ne? Also es gibt dann halt einfach so ein Kriterienschema. Und. Also ich kann zum Beispiel verraten, mein Kriterienschema zum Thema Podcast-Aufnahmen hat das Kriterium Audioqualität nicht.
Mhm.
Weil das arschig ist.
Ja, damit bestraft man Oder belohnt man irgendwie?
Ja, genau.
Geld.
Ja. Oder? Naja, nee, nicht nur das. Es
oder stimmt.
Ja, ich habe
das Equipment gibst du raus, ne? Das Equipment gibst du raus.
Ja, aber ich habe ja auch Schülerinnen und Schüler, die sagen, ich habe mein eigenes Headset. So, aber Gaming-Headsets klingen halt schlechter als meine 30 Euro Amazon-Mikrofone, die ich für die Schule gekauft habe, weil ich weiß, was ich kaufen muss.
Ja, und bei Audioqualität geht ja nicht nur Hardware rein, sondern auch so ein bisschen Sprechweise und alles, ne?
Ja, tatsächlich haben wir mehrere Leute, die so, die unterschiedliche solche Sachen machen, und ich weiß, dass dann andere Kolleginnen und Kollegen halt sagen, ja, das war so schlecht zu verstehen, wo ich dann sage, ihr könnt das nicht bewerten, das ist unfair. Hm. Ja, das ist auch kein Kriterium. Es ist ja, ne, sind dieselben Kollegen, die ein Musikbett haben wollen. Also so.
Ja.
Aber sowas bei Erklärvideos zum Beispiel würde ich zum Beispiel durchaus sagen, angemessene Ausgestaltung. Würde ich aber auch mal ein Beispiel machen.
Jo.
Oder zum Beispiel auch zwei oder drei verschiedene Varianten vorgeben. Also sagen, gut, ich möchte von euch entweder so eine Variante, die halt mit einem dieser Zeichentrickprogramme zusammengebastelt ist, oder diese Variante mit dem weißen Blatt und dem Stift, ne, wo ihr das selber zeichnet, oder eine dritte Variante. Oder so.
Ne? Über Folien sprechen oder so.
Ja. Genau, irgendwas, was ich im Endeffekt, dass du das vorgibst, damit auch eine Vergleichbarkeit da ist. Weil das ist, man läuft gerade aktuell, glaube ich, bei Erklärvideos läuft man noch in dieses PowerPoint-Phänomen, was bei PowerPoint auch gab, als das neu war. Nämlich, dass sich die Lehrkraft sehr gut über den Tisch ziehen lässt, wenn das hübsch aussieht.
Ja, allgemein ist bei der Aufgabenstellung ja super viel, was gar nicht jetzt chemierelevant ist, zu lernen oder wird bewertet, so, ne? Die ganze Ausgestaltung, das ist ja nichts Chemiespezifisches, sondern müsste irgendwie so medienkompetenzmäßig, ist so eine Querschnittssache, die in der Schule mal besser vermittelt wird, mal schlechter irgendwie.
Nee, das Problem ist vor allen Dingen, es wird nicht zentral vermittelt, es gibt keine Lehrpläne dafür. Meine ich. Also Es wäre ja wirklich mal irgendwie eine Sache, dass man halt wirklich solche Sachen, also die Methodik, ne? Dass man das wirklich mal eine Methodik trennt. Dass man sagt, okay, willkommen in der 5. Klasse, Gymnasium, Realschule, sonst was. Wenn ihr euch wundert, was ist im Stundenplan, diese Doppelstunde Montagvormittag, wo dran steht, ein Methodenseminar, das habt ihr nur im ersten Halbjahr. Dort bringt euch eine Sammlung an Lehrkräften praktisch bei, wie ihr einen Podcast aufnehmt, wie ihr ein Erklärvideo dreht und so weiter und so fort, wie ihr ein Portfolio anfertigt nach standardisierten Vorgaben, und sie zeigen euch auch, wie das hier schulintern von allen Lehrkräften, Betonung auf alle, bewertet wird.
Das wär's, Thomas, das wär's. Das sind gute Schlussworte. Also ich war jetzt ja noch nicht an so vielen Schulen, aber an mehr Schulen als andere Leute. Die sehen ja im Ref nur eine Schule und bleiben dann da oder so. Und das habe ich in den Medienkonzepten, die jetzt ja hier auch geschrieben werden mussten, so, ich glaube, überall in Deutschland ja, ne, im Rahmen der Pandemie, habe ich das noch echt vermisst.
Ja, weil die Medienkonzepte ja nichts weiter waren, als dass man die Kohle vom Digitalpakt bekommen hat. Dafür, dass man gesagt hat, wir machen das, was wir schon immer machen. Aber es hat sich ja keiner darüber einen Gedanken gemacht, wie arbeite ich jetzt damit, ja, und so weiter. Ja, das ist okay. Dann danke ich dir sehr
für dieses längliche
Gespräch.
Ja. Sehr schön.
Ich habe das jetzt Leistungsnachweise 2 genannt, und ich glaube, ich werde es auch einfach so nennen.
Ja, ist so okay, vielleicht. Und in Klammern Navi, mach was du
meinst. Nee. Wir haben über so viel geredet.
Stimmt, nee, da müsste man jetzt viele Sachen noch aufnehmen, das ist richtig.
Aber
es war mir eine Freude, Thomas.
Mir auch. Bis gerne wieder, und ich hoffe, ich konnte dich etwas inspirieren.
Auf jeden Fall, ich hoffe, ich konnte dir Rede und Antwort stehen zu Navi.
Ja, naja, es ist ganz, ganz interessant, ne, wie sehr dann so die Sachen sich ausdifferenzieren.
Genau, und NRW Bayern haben wir ja auch viel geredet. Ja. Also gerne wieder.
Ja. Auf Wiederschauen.
Erstmal ciao.